kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas.
Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Das ist ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung rein.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören.
Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin, liebe Hörerinnen und Hörer dieses kleinen Kapitalmarkt-Lagerfeuer-Podcasts. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 132. Eine besondere Ausgabe, weil wir sie live aufzeichnen, weil wir live mit Ihnen und vor allem mit unserem Gast, Herr Dr. Philipp Gestakis von der Hypovereinsbank, diskutieren wollen, welche Implikationen wir aus der Wahl in den USA ableiten. Und zunächst mal danke ich ganz herzlich allen, die auf Seiten des Private Banking Magazins dafür gesorgt haben, diesen Podcast möglich zu machen. Natürlich der Redaktion Torben Lippert, Leonard Klinkworth, Clemens Beer, Katharina Lamster und Max Morrison und Yoshi an der Technik. Und ich hoffe, dass das ein guter Auftakt ist, vielleicht für mehrere Live-Podcasts. Und jetzt ganz, ganz herzlich willkommen, Dr. Philipp Gestakis.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Es ist prima, dass Sie da sind, weil Sie erstens ein ausgewiesener USA-Experte sind. Wir haben schon in diesem Podcast über die USA gesprochen. Zweitens sind Sie Kapitän eines großen Maschinenraums, der alles, was wir heute besprechen, handhaben und beobachten muss. Und drittens sind Sie auch nicht nur deswegen da, weil Ihre Outperformance in diesem Jahr so herausragend war, aber es zeigt schon, dass Sie mit Ihrem Portfolio gerade auf der Aktienseite sehr erfolgreich waren dieses Jahr. Ihr Portfolio ist nicht so USA-lastig, wie man es vielleicht einen Blick auf die Performance denken sollte. Sie können also auch europäische Aktien managen und das ist eine Eigenschaft, die wir heute noch sehr oft brauchen werden, wenn wir über den Ausblick sprechen. Super, dass Sie da sind. Auch danke für Ihr Vertrauen, dass wir das live machen können. Ihre Compliance-Abteilung wird hoffentlich nicht so oft ins Schwitzen geraten. Wir werden alle Fragen, die Sie nicht beantworten, dann auch nicht weiter stellen. Und jetzt freue ich mich auf einen Rundkurs mit Ihnen durch alle Fragestellungen, die sich aus der Wahl der Wiederwahl von Donald Trump ergeben. Und ich möchte die Boulevardeske-Frage gleich am Anfang stellen. Der Spiegel hat nach der Wahl getitelt, der Trump schockt. Heute titelt er das Ende des Westens. Herr Dr. Gestakis, waren Sie überrascht vom Wahlausgang? Waren Sie schockiert?
Also überrascht kann man ja nicht gewesen sein, ne? Wenn man sich die Wahlumfragen vorher angeguckt hat. Ich glaube, kurz vor Wahl kam da nochmal so ein bisschen Hoffnung auf bei denjenigen, die sich stark vor einer zweiten Amtszeit von Präsident Trump gefürchtet hat. Da gehörte ich auch mit dazu, logischerweise. Ja. Aber wirklich überrascht konnte man nicht davon sein. Und was ich, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig finde, ist logischerweise, und das bezieht sich ein bisschen auf die Themen, vor denen wir Angst haben, mit einer erneuten Trump-Präsidentschaft, ja, wäre eine Kamala Harris im Weißen Haus für uns in Europa, und jetzt bediene ich mich mal dem Vokabular meiner Kinder, ja, nicer gewesen als Donald Trump. Auf der anderen Seite ist es aber so, die grundlegenden Herausforderungen, die wir haben, die strukturellen Probleme etc., die ja insbesondere er adressiert, die hätten wir auch mit einer Kamala Harris im Weißen Haus hätten lösen müssen und so viel freundlicher als Donald Trump war Joe Biden ja auch nicht. Also von daher, Überraschung, glaube ich, kann man nicht sagen. Wir müssen uns das entsprechend auch einstellen. Ja.
Und ich glaube, was Sie sagen, beinhaltet ja auch schon den Ausblick, dass diese großen strukturellen Herausforderungen, denen wir uns in Europa gegenüber sehen, ja vielleicht etwas deutlicher und etwas mit mehr Nachdruck als imperativ von der Politik aufgegriffen werden müssen, unter einem Präsidenten Donald Trump. Wir werden das gleich auch ein bisschen übersetzen auf langfristige Veränderungen, auf säkulare Veränderungen, wollen aber heute ganz viele taktische Fragestellungen beleuchten. Und ich steige mal so ein, Sie haben es zu Recht gesagt, man kann nicht überrascht gewesen sein. Es gab viele Dinge, die auch der Kapitalmarkt schon gespielt hat. Es gab viele Trump-Trades. Und wenn wir uns anschauen, welche Ideen und welche Effekte am Kapitalmarkt da stattgefunden haben, da gab es vielleicht auch den einen oder anderen Trump-Trade, der überzeichnet oder überschossen hat in der Bewertung. Und die große Frage ist jetzt zunächst mal, wenn man das alles so sieht, sind denn die Entwicklungen, die sich aus der Wahl ergeben, langfristig so fortzuschreiben? Wird der Dollar immer stärker? Werden amerikanische Werte, die eher zyklisch sind, aus der zweiten Reihe, die auch kapitalbindungsintensiv sind, immer weiter die Performance-Lücke zu den Tech-Unternehmen schließen? Werden europäische Aktien dann gar keine Chance mehr haben? Wie schätzen Sie das ein? Also wie sind sozusagen die taktischen Effekte zu sehen, die wir jetzt schon gesehen haben, die Karten alle gespielt? Und was kann man daraus sozusagen langfristig nach vorne spinnen?
Also generell würde ich sagen, we ain't seen nothing yet. Also ich wundere mich darüber, wie wir jetzt oder wie auch schon einige drüber sprechen können, irgendwelche Prognosen angepasst werden, dann mit Zahlen hinter dem Komma. Wir wissen eigentlich noch gar nichts, weil das grundlegende, sage ich mal, Feature an dem Politikstil von Donald Trump ist ja gerade bewusst unberechenbar zu sein, diese Unberechenbarkeit. Ja. Ich glaube, was hilft bei all den Einschätzungen, sind drei wichtige Erkenntnisse und Botschaften, die sozusagen hinter diesem Wahlergebnis stehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir verstehen müssen, weil das ja eine der Fragen ist, warum haben die Amerikaner Donald Trump nochmal gewählt und was können wir aus diesem Warum für uns lernen und dann eben sozusagen auch in eine Investmentstrategie oder in Überlegungen bezüglich einer Investmentstrategie mit einfließen. Und ich glaube, es sind drei wichtige Dinge. Das erste ist im Prinzip eigentlich der gleiche Slogan wie unter Bill Clinton. It's the economy, stupid. Ja, es geht um die wirtschaftlichen Sorgen der, sage ich jetzt mal, normalen Bürger, vielleicht auch der unteren Mittelschicht in den USA. Und das ist etwas, was einem insbesondere hilft, die Themen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment zu verstehen. Wenn wir später sicherlich drüber sprechen können. Aber ich glaube, viele Amerikaner, viele amerikanische Bürger haben diese Sorgen, Klimawandel etc. auch. Aber es muss halt ökonomisch trotzdem funktionieren. Ich glaube, das ist die erste wichtige Erkenntnis, ist die Economy stupid. Das zweite wichtige Thema ist so ein bisschen der Außenhandel. Ja, und da steht natürlich gerade insbesondere Deutschland im Fokus. Wir sind immer sehr stolz auf unseren Status des Außenhandelsweltmeisters, des Exportweltmeisters. Das kommt in den USA nicht nur bei Donald Trump nicht besonders gut an. Und auch wenn man sagen kann, dass es vermutlich nicht besonders viel Sinn macht, ökonomisch bilateral ausgeglichene Handelsbilanzen zu haben, ist das schon ein Thema, worüber wir sprechen müssen und was auch für Investmentstrategien eine große Rolle hat. Also sozusagen dieser starke Außenhandelsüberschuss ist ein wichtiges Thema. Und das dritte wichtige Thema, das geht über die Sicherheitsarchitektur. Die Amerikaner haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren im Wesentlichen sozusagen die Sicherheit für Europa garantiert und auch einen großen Teil der Kosten übernommen. Und ich glaube, viele Amerikaner sagen uns mit diesem Wahlergebnis, liebe Freunde, wir unterstützen euch gerne in allen Lebenslagen, wie auch immer, aber federführend müsst ihr eure Sicherheitsprobleme in Europa schon selber lösen und auch diese Lösung finanzieren und dann können wir über alles reden. Und ich glaube, diese drei Dinge helfen viel davon einzuschätzen, wie die Politik von Donald Trump funktionieren wird und was wir für uns tun und also welche Erkenntnis wir daraus ziehen müssen, um die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Und dann ist es ganz wichtig, dieses Ergebnis ist für uns eine große Herausforderung, aber es ist keine Herausforderung, die wir nicht meistern könnten.
Sie sollten in die Politik gehen. Managen
über Geld.
Okay, wir können mal diese Punkte, die Sie genannt haben, aufgliedern in Felder, in denen Donald Trump Wahlversprechen gemacht hat. Und die ganz signifikant sozusagen auf die wirtschaftlichen Konsequenzen, die wir ja als Geldmanager und Überwacher der Geldmanager handhaben müssen, wirken werden. Das ist zum einen die Zollpolitik. Er hat gesagt, das ist sein Lieblingswort. Die Migrationspolitik, eigentlich sein Lieblingsthema im Wahlkampf. Der Ausbau oder der Abbau der Haushaltsbudgets, das ist ein Thema, das ein bisschen dystopisch klingt, wenn man diese Herausforderung an Elon Musk übergibt. Die Sicherheitspolitik, die Sie genannt haben, die Deregulierung, der Einfluss der auf die Geldpolitik, vielleicht auch die Zusammenarbeit von Donald Trump mit der Notenbank. Denn wir werden sehen, da gibt es viele Zielkonflikte, die wirtschaftswissenschaftlich gar nicht so einfach funktionieren, wie das im Wahlprogramm vielleicht vorgesehen ist. Und was ich als sehr spannende Frage erachte, ist sein Einfluss auf Big-Tech-Unternehmen. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Die Zollpolitik. Da gibt es Beobachtungen und Aussagen, die eine universelle Zollpolitik für alle Länder vorsehen, die irgendwo eine Anhebung und eine Erhebung von 10-20% vorsieht. Und für China hat sich mal irgendwann ausgedacht, dass die 60% Zölle zahlen sollen. Und dann gibt es noch eine ungenannte Höhe für Autozölle aus Europa. Genau das, was Sie gesagt haben. Gehen wir mal davon aus, dass über die anderen Häuser diese Zölle durchsetzbar sind. Was hieße das denn in der Konsequenz für die amerikanische Wirtschaft, aber auch für alle anderen Handelsregionen?
Also für die amerikanische Wirtschaft hieße das, mein erstes Finding, it's the economy, stupid. Die Amerikaner haben ihn gewählt aufgrund der Erfahrung mit dieser Inflationswelle. Die Vorschläge, die ihr bei der Zollpolitik macht, die wirken natürlich auf die amerikanische Wirtschaft durchaus inflationär. Das sieht man jetzt auch an den Kapitalmärkten. Die Zinsen gehen nach oben. Die Zinssenkungsfantasien, Erwartungen bezüglich der Federal Reserve kommen zurück. Und ich glaube, dass da sein innenpolitischer, wirtschaftlicher Spielraum geringer ist, als viele sozusagen außenpolitisch befürchten. Ja. Was auch noch mit dazu kommt, wenn man den transatlantischen Einfluss sich anschaut und gerade auf Deutschland, ja, dann sieht man, dass es viele Unternehmen gibt und viele Branchen gibt, die einen sehr großen Anteil an Wertschöpfung schon bereits in den USA haben. Ne? Wir sind hier in München. Es gibt einen großen Münchner Automobilhersteller, der produziert in New Jersey für den amerikanischen Markt. Ja. Und da gibt es dann zum Beispiel so Verhältnisse, dass für jeden Euro, der sozusagen exportiert in die USA werden 8 Euro in den USA produziert. Dort werden Zölle nicht besonders dramatisch sein. Auf der anderen Seite gibt es möglicherweise Produkte, die wir in Deutschland herstellen, die in die USA exportiert werden, weil es diese Produkte in den USA so nicht gibt. Und dann wirken Zölle in den USA inflationär, weil warum sollte ein deutscher Exporteur es billiger hergeben, wenn kein Wettbewerber dort ist? Also das heißt, da steckt eine enorme Komplexität drinnen und dort steht auch drinnen, dass es ja viele Republikaner gibt, auch wenn möglicherweise jetzt sozusagen das Repräsentantenhaus auch sozusagen in republikanisch oder in republikanischer Hand bleibt, ist es ja schon, ja. Dass es viele Republikaner gibt, die sicherlich da auch zurückschrecken werden, zu sehr an der Zollschraube zu drehen, weil das eben auch negative Effekte für die amerikanische Wirtschaft hat. Und man darf natürlich auch nicht Gegenmaßnahmen entsprechend außer Acht setzen. Und von einem Handelskrieg profitieren sicherlich die amerikanischen Bürger und seine Wähler nicht. Also von daher, ich glaube ja, das wird schwieriger und das wird insbesondere für deutsche Exporteure schwieriger. Aber wie das jetzt sich genau ausspielt, das werden wir nicht wissen. Und da hängt natürlich auch viel davon ab, dass seine extrem hawkische Rhetorik sicherlich ganz großer Anteil Verhandlungstaktik ist.
Und da sind wir genau bei dem Punkt, den wir auch schon kennen aus seiner ersten Präsidentschaft, nämlich, da darf ich Sie fragen, haben Sie noch einen Twitter-Account, den Sie lesen? Sollten Sie sich wahrscheinlich wieder anschaffen, denn was wir jetzt alle tun werden, ist, dass wir morgens aufstehen, gucken, was hat er wieder getwittert? Was hat Elon Musk getwittert? Oder geXt, wie man ja neudeutsch sagen muss. Überraschende Rhetorik und dieses Überrumpeln war ja so sein Stil. Und die große Frage wird dann sein, wie er sich sozusagen gegen alle Vernunftfaktoren, die Sie gerade aufgeführt haben, mit seiner Polterei durchsetzen kann oder auch alleine mit dem Androhen arbeiten kann. Und er hat ja in seinem Wahlkampf viele Fälle genannt, in denen er mit irgendwelchen ausländischen Staatspräsidenten genauso über diese Zölle verhandelt hat und damit für die Amerikaner sehr großen Nutzen geschaffen hat. Das war jedenfalls die Rhetorik, die er da benutzt hat. Also da dürfen wir sehr gespannt sein. Also höre ich bei Ihnen raus, Sie haben vor seiner Zollpolitik keine große Angst. Es wird ein bisschen die Wohlfahrt in allen Staaten einbremsen, aber es wird daraus keine große Störung oder keine echte Beschleunigung der Deglobalisierung eintreten?
Also das wird Wachstum kosten und das, glaube ich, das muss man auf alle Fälle sagen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, dann ist von dem Handelskonflikt, also der größte Kollateralschaden von dem Handelskonflikt aus der ersten Präsidentschaft von Donald Trump zwischen China und den USA, der größte sozusagen Schaden, Kollateralschaden ist bei Deutschland aufgetreten. Wenn man sich mal anschaut, dieser mittlerweile sehr berühmte Chart, die Industrieproduktion in Deutschland als Index geht seit 2017 zurück. Ja. Das heißt, wir haben nicht erst seit 2021, 2022 diese Deglobalisierung oder Deindustrialisierung, muss man so sagen, sondern schon seit 2017 und das geht auf ihn zurück und das wird sich vermutlich weiter beschleunigen. Wir werden darauf eine Antwort finden müssen und die wird nicht einfach sein. Aber was ich meine ist, es ist etwas als eine Herausforderung, wenn wir sie meistern wollen, können wir sie meistern.
Und da höre ich wieder den Politiker in Ihnen. Und hoffentlich hören viele Politiker zu oder machen sich auch bewusst, dass wir ja nicht nur reagieren müssen, wir können ja auch selbst agieren. Und über das Geschäftsmodell Europa sprechen wir noch. Das wird sehr spannend. Und wie gesagt, Sie können europäische Aktien managen, das haben Sie gezeigt. Das wird auch sehr wichtig. Zweiter Punkt, die Migrationspolitik. Ja, sein boulevardeskes Lieblingsthema. Nur ein paar Zahlen, die ich rausgesucht habe. 2022 gab es legale Einwanderung in die USA von 2,6 Millionen Menschen. An der Grenze abgewiesene im Jahr 2023, also letztes Jahr, gab es 3,2 Millionen Menschen. Wie viel davon illegal migriert sind, weiß ich nicht. Habe ich auch keine Zahl, die ich jetzt nennen möchte. Was aber als Zahl in mehreren Besprechungen nach seinem Wahlsieg genannt worden ist, dass er die Migrationszahl in die USA auf 750.000 Köpfe pro Jahr reduzieren möchte. Und wenn Sie sich die anderen Zahlen, die ich gerade genannt habe, anschauen, ist das natürlich ein großer Schnitt. Dann möchte er natürlich viele illegale Migranten wieder über die Grenze bringen. All das, nehmen wir mal an, es würde zum Teil funktionieren. All das verknappt ja wieder Arbeitskräfte in den USA und wirkt dem Grund entgegen, warum viele, Sie sagten es, ist die Economy stupid, warum viele Donald Trump gewählt haben. Denn die allermeisten Amerikaner, die man gefragt hat, sagten ja, die Wachstumsraten schön und gut, aber ich spüre in meinem Geldbeutel die Inflation immer noch und das belastet mich so stark, dass ich mich zur Zeit von Donald Trump besser gefühlt habe als zur Regierungszeit von Joe Biden. Und diese Reduktion der Arbeitskräfte und diese Beschränkung der Migration ist ja ein klarer Inflationstreiber.
Mhm. Ja, definitiv. Also, it's the economy stupid. Ne? Es ist genau, kann ich nur zitieren, was Sie gerade gesagt haben. Und es ist genau das Thema. Der Inflationstreiber in den USA, und das dürfen wir nicht mit Europa verwechseln, der Inflationstreiber in den USA war eine nachfrageinduzierte Inflation. Zu Post-Covid zu wenig Arbeitnehmer, die Arbeit gesucht haben. Ja, das hat die Inflation getrieben, weil es war eine sozusagen lohndruckgetriebene Inflation. Und die Antwort von Joe Biden und seiner Administration war darauf, dass die eben die Grenze aufgemacht haben, um billige Arbeitnehmer reinzubringen und so sozusagen diesen Bedarf an Arbeitskräften abzumildern. Das heißt, er wird genau dieses Versprechen nicht umsetzen können, gleichzeitig jetzt die Inflation sozusagen unter Kontrolle zu halten. Ja. Möglicherweise, und das ist jetzt ein politisches Thema, wird das auch gar nicht notwendig sein. Es gibt da ein interessantes, ähnliches Phänomen in Europa, nämlich Giorgia Meloni in Italien, die ja auch mit einem sehr, sag ich jetzt mal, hawkischen Programm bezüglich Migration aufgetreten ist, relativ wenig davon umgesetzt hat. Die Italiener sind trotzdem zufrieden damit. Warum? Weil sie sagen, es ist wenigstens jemand da, der es versucht hat, ja, das zu tun. Also ich würde auch sagen, wir müssen uns erstmal angucken, was er denn dort tatsächlich tut. Möglicherweise ein paar Maßnahmen, die vielleicht besonders spektakulär in der Presse wirken, wie auch immer, Aufmerksamkeitsökonomie. Aber wirtschaftlich gesehen kann er das, was er vorgeschlagen hat, nicht umsetzen, ohne genau dieses Problem loszutriggern, weswegen sie ihn gewählt haben, nämlich Inflation. Mhm.
Also das wird eine große Frage sein. Noch viel diffuser liegt vor uns seine Rhetorik zur Haushaltspolitik. Und was wir mitbekommen haben, ist, dass Elon Musk eine besondere Rolle zugedacht sein soll. Da wurde mal auch wieder auf X-Niveau, wie man das jetzt nennen muss, proklamiert, dass man ein Drittel der Haushaltsausgaben kürzen möchte, was natürlich im amerikanischen Haushalt so absurd viel wäre. Man geht da irgendwie an die Gesundheitsbudgets, man geht an die Veteranenrenten und alle Dinge, also alle, die ihn eigentlich auch gewählt haben, würde man schaden. Aber um das mal zu quantifizieren, wir haben gleichzeitig auf der Steuerkürzungsseite Ankündigung, dass man wieder den Körperschaftssteuersatz senken möchte. Zur Erinnerung, 2017 ist der Körperschaftssteuersatz von 35% auf 21% gesenkt worden. Das war schon enorm und ich weiß noch genau, wie alle Bewertungen von allen Aktien darauf reagiert haben, mal mehr, mal weniger. Und das war natürlich ein großer Schub. Das war für die Unternehmen und für die Aktienbesitzer ein großes Geschenk. Und genau sowas möchte er, das jetzt in der Qualität weiß ich nicht, aber genau sowas möchte er wieder machen und gleichzeitig eben die Kostenseite stark reduzieren. Wenn Sie sowas hören und das ökonomisch bewerten, vor welcher Nebelwand stehen Sie da? Und was hat das jetzt schon für Auswirkungen auf Ihre, naja, Projektion, auf Ihre Gewichtung? Welche Branchen könnten profitieren, welche nicht? Oder ist es viel zu früh, um das Thema als Anlagestrategie überhaupt anzufassen?
Also ich würde mal relativ stark davon ausgehen, dass Steuersenkungen in den USA kommen werden. In welchem Umfang und welche Auswirkungen die auf die fiskalische Situation in den USA haben, bleibt abzuwarten. Wir dürfen nicht vernachlässigen, dass nicht alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus der Republikanischen Partei, der GOP, sozusagen Trumpisten sind, sondern es gibt auch noch einige klassische Republikaner und die werden sich vermutlich dagegen wehren, Maßnahmen zu ergreifen, die sozusagen den Haushalt in den USA wirklich komplett unter die Räder bringen. Aber von gewissen Steuersenkungen kann man ausgehen, ob die in dem Umfang stattfinden werden, die auch so Thinktanks, Bipartisan oder Nonpartisan Thinktanks herangezogen haben. Da gab es ja eine Zahl von fast bis 150% Debt-to-GDP bis Ende 2035 oder sowas. Ja, ob das in diesem Umfang kommt, das würde ich eher noch nicht so sehen, denn das wird er alleine nicht umsetzen können. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er da in seiner eigenen Partei für solche Maßnahmen keine Mehrheit findet. Also das bleibt abzuwarten. Da sind wir schlicht und ergreifend noch, wie Ihr Bild ist, zu sehr hinter der Nebelwand. Aber dass Steuersenkungen kommen werden, ist ein großes Thema. Das Risiko, dass die Staatsfinanzen in den USA noch weiter in diese Richtung gehen, die dann irgendwann mal ein Ungleichgewicht darstellen. Ich glaube, bisher ist es alles noch managebar. Das ist ein Risiko und das ist auch ein Risiko, was wir insbesondere an den Anleihenmärkten entsprechend sehen. Und wie das weitergeht, bleibt abzuwarten. Also da kommt dann auch, wer wird der Treasury Secretary und wie stark wird er die Notenbank versuchen, unter Kontrolle zu bekommen. Alles das sind Themen, die da eine große Rolle spielen werden.
Da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Die Anleihenmärkte haben ja auch schon auf solche Szenarien reagiert. Aber wenn man sich sozusagen das langfristige Thema, das Sie angesprochen haben, nämlich die Schuldenfähigkeit der USA nochmal vor Augen führt, dann war die Haushaltsdisziplin als solche im Wahlkampf überhaupt kein Thema. Und das ist für uns Europäer, gerade für uns Deutsche, mit einem so disziplinierten ehemaligen Finanzminister schwer zu begreifen. Denn die Schuldensituation und die Kosten für die Schulden in den USA sind ja schon sehr stark gestiegen. Gerade natürlich auch die Zinsanhebung und der IWF, der Internationale Währungsfonds, hat vor mittlerweile 3 Wochen ja auch eine ganz klare Studie zu dem Thema langfristige Staatsschuldung und Risiken, die sich daraus ergeben, herausgegeben. Da sind wir auch wieder bei den säkularen Themen. Kommen wir noch gleich drauf zurück. Aber das ist, glaube ich, ein Feld, das wir dann mit Blick auf diese Konstellation Senkung des Haushaltsbudgets, Neuverschuldung, Steuerpolitik noch sehr oft beleuchten werden und wahrscheinlich auch oft überrascht werden. Nächster Aspekt, die vielleicht noch eine Frage zur Haushaltspolitik. Was wir vor der Wahl oft rumorakelt haben, ist die Frage, wo wir denn das Wachstum der USA im nächsten Jahr sehen. Diesem Jahr, das ist, glaube ich, ein Überraschungseffekt so im ersten Quartal gewesen, der sich rauskristallisiert hat, war das Wachstum überraschend hoch. Wir werden irgendwo bei 2,5 2,6 bis 2,7% Wachstum rauslaufen. Und da haben wir jetzt vor einem Jahr ganz, ganz anders drüber gedacht. Da waren wir sehr nah an den europäischen Wachstumsraten. Die Amerikaner sind es davon geeilt. Dieser Inflation Reduction Act von Joe Biden hat seine Wirkung getan. So viel zum Thema, ist die Economy stupid? Das haben dann nicht alle Amerikaner so eingeschätzt. Wir Europäer schauten immer bewundernd über den Teich. Und die große Frage ist, wo kommt denn jetzt sozusagen der fiskalpolitische Impuls von Donald Trump her, um die aktuell erwarteten 1,8% in den USA vielleicht deutlich über die 2%-Marke zu hieven? Sehen Sie da schon irgendwas, was man anbringen kann?
Also das hängt sicherlich davon ab, wie stark er durchregieren kann. Also sollte es den Demokraten wieder aktueller Erwartung doch gelingen, das Repräsentantenhaus zu drehen und ihm da Steine in den Weg zu legen, dann könnte der Wachstumsimpuls, der daraus kommt, ein bisschen langsamer werden. Sollte er durchregieren können und zumindest teilweise Steuersenkungen durchsetzen, dann dürfte das ein gewisser Impuls zumindest für das Jahr 2025 sein. Wie weit das dann, wie groß dann die fiskalischen Spielräume für 26, 27 sind, bleibt dann entsprechend abzuwarten. Aber daher könnte doch nochmal ein Impuls kommen. Mir fällt gerade ein, auf die letzte Frage wollte ich noch was antworten. Ja. Nämlich, was könnten sozusagen Profiteure sein? Mhm. Ja? Und das ist das, was sich jetzt schon abzeichnet. Das sind die SMEs in den USA. Eine der bestperformigen sozusagen Indizes war der Russell.
Ja. Ja.
Und das, glaube ich, ist ein Thema, das wir uns anschauen müssen, das wir uns auch in unserer Vermögensverwaltung anschauen müssen, weil wir typischerweise eher einen Large Cap Bias haben. Ja? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Thema, auf das wir ja eigentlich alle schon warten, mehr Zyklizität in den USA, in Bezug zu diesen Small- und Mid-Caps in den USA, das könnte tatsächlich, das könnten die großen Profiteure sein, insbesondere von Steuersenkungen. Ja?
Und auf das Thema kommen wir noch zu sprechen bei der Frage Einfluss von Donald Trump auf die Geldpolitik und auch die Zinssenkung. Da gab es schon ganz viele Erwartungen. Gehen wir jetzt erstmal auf die Sicherheitspolitik, weil das ja wahrscheinlich so die Hauptthemen werden bei seinen Tweets oder bei seinen X-Nachrichten, die er dann nachts absetzen wird und wir es morgens lesen dürfen. Es wird wahrscheinlich keine sicherheitspolitischen Aspekte geben, die nicht die ökonomischen Ziele von Donald Trump mit beinhalten. Das heißt, es wird immer darum gehen, bekommen wir einen fairen, aus Amerika, aus amerikanischer Sicht einen fairen Handel, bekommen wir Jobs in die USA und kann man diese wirtschaftlichen Vorteile irgendwelchen geopolitischen, sicherheitsbedingten Aspekten entgegenstellen, kann man das verknüpfen. Und das erste Thema, das Donald Trump ja angehen wird nach seinen Versprechungen und im Wahlkampf, ist das Thema in der Ukraine. Und alles, was man darüber orakeln kann und sehen kann, ist beispielsweise etwas, was Viktor Orban vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion gesagt hat, der mit Donald Trump in Kontakt steht und der gemeinsam ein Gespräch mit Wladimir Putin anstrebt. Was auch immer, und jetzt orakeln wir völlig ins Blaue rein, was auch immer da rauskommen könnte, wenn es irgendein Einfrieren des Ukraine-Konflikts gäbe. Und wir erstmal nicht darüber entscheiden müssen, gehören jetzt bestimmte Landteile künftig zu Russland oder zur Ukraine. Was wären denn aus Ihrer Sicht ökonomische Konsequenzen aus diesem Stillstand und vielleicht aus diesem erwartbaren, sagen wir mal, Scheinfrieden oder aus dieser Ruhe, die erstmal eintritt?
Also ich glaube, die wichtigsten ökonomischen Konsequenzen für uns ist, dass wir auch bei einem Scheinfrieden sehr viel stärker für unsere Sicherheit aufkommen müssen. Denn es ist ja im Moment so, dass dieser Konflikt auch für Russland ökonomisch kein großer Bringer ist. Ja? Wenn sozusagen dieser Konflikt eingefroren wäre, könnte es sein, dass die sozusagen etwas mehr Zeit bekommen, ja, um sozusagen ihre entsprechenden Ressourcen wieder aufzufüllen. Ja. Das bedeutet, auch wir müssen die Zeit nutzen, sozusagen ein entsprechendes Gegengewicht aufzubauen. Und ich glaube, in diesem Aspekt ist es ganz wichtig. Wir schauen uns, wir interpretieren das Ganze immer bezüglich der Abhängigkeiten, die wir von den USA haben. Aber umgekehrt gibt es ja auch wichtige Abhängigkeiten, denn Europa ist ein sehr wohlhabender Landstrich und Europa ist insgesamt gesehen von der Bevölkerungsanzahl Westeuropa deutlich größer als die USA und damit von der Wirtschaftsbedeutung gesamt gerechnet auch größer als die USA. Es ist halt kein einheitlicher politischer Raum. Und was auch ganz wichtig ist, sozusagen Europa ist das Westende des eurasischen Kontinents. Und auf dem Ostende des eurasischen Kontinents und dazwischen sind zwei große Gebiete, die eher sozusagen Antagonisten der USA sind. Das heißt, die USA hat durchaus ein Interesse, weiterhin transatlantische Bündnispolitik zu betreiben. Und ich glaube, da lässt sich durchaus einiges machen. Aber jetzt bin ich kein Sicherheitspolitiker. Von der wirtschaftlichen Seite ist es sicherlich klar, dass wir uns um unsere Sicherheitspolitik kümmern müssen und dass es eine ganze Reihe von amerikanischen Firmen gibt, die ganz interessante Assets zu verkaufen haben. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein gewisses Interesse auch im Weißen Haus herrschen wird, sozusagen, dass wir sozusagen diese Gemeinsamkeit auch nutzen werden. Ja. Ja.
Dann können wir schon mal festhalten, dass das Hausaufgabenheft der europäischen Politik darin besteht, mehr Sicherheitsverantwortung zu übernehmen und dass das in irgendeiner Form natürlich auch ein Wachstumsimpuls ist. Vielleicht nicht für die Unternehmen, die in ihrem nachhaltigen Aktienportfolio investiert sind, aber vielleicht werden wir über das, was nachhaltig und demokratieschützend ist, regulatorisch in naher oder ferner Zukunft nochmal sprechen. Aber es ist auf jeden Fall ein Wachstumsimpuls zulasten neuer Schulden. Das werden wir gleich mal, wenn wir die Konsequenzen für Europa insgesamt aufbereiten, nochmal diskutieren. Aber ich glaube, da gibt es von unserer Seite mehr Aufgaben als von Seiten der USA. Und die Position ist da ja relativ klar. Und die große Frage ist, was aus der Rhetorik, die wir im Wahlkampf gehört haben, dann wirklich politisch gemacht wird. Aber dieses Einfrieren des Krieges wird auf jeden Fall große Sicherheitsfragen im Baltikum auslösen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist ja das, was Boris Pistorius sehr früh in seiner Amtszeit gesagt hat, dass der Speiseplan der Russen nicht in der Ukraine endet. Und genau das müssen wir in irgendeiner Form handhaben. Gut, also ein großes Fragezeichen. Und wie sich dann die großen Staatsmänner auf der Alpha-Tier-Ebene unterhalten und verstehen und darüber austauschen, ob es sinnvoll ist, dass nordkoreanische Soldaten in der Ukraine rumstapfen oder nicht, das werden wir alles genau beobachten und das wird wahrscheinlich auch für Volatilität sorgen. Fünfter Punkt, Deregulierung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der Elon Musk mit seiner Rolle betrifft, seiner ominösen Rolle möchte ich sagen. Was wir auf jeden Fall aus der letzten Amtszeit kennen und gesehen haben, ist, dass es Lockerungen gibt für den M&A-Markt, dass kartellrechtliche Lockerungen angestrebt werden. Man muss dazu sagen, die Margen in den USA bei amerikanischen Unternehmen sind auch deswegen generell höher, wenn sie gleiche Branchen vergleichen, weil die industrielle Konzentration in den USA schon höher ist. Wir haben in Europa auch durch die, ich sag mal, Vielschichtigkeit unserer Länder einen größeren Wettbewerb. Wir haben mehrere Anbieter, die alle nach europäischem Recht im Prinzip auf den gleichen Marktplatz gehen dürfen. In den USA haben wir nicht mehr so viele Anbieter und die Margen sind dort höher. Und diese Konzentration nimmt dann zu, wenn man dereguliert, wenn man das Kartellrecht lockert, das ist ein Ziel, das genannt worden ist, und wenn man sozusagen M&A-Aktivitäten befördern will. Und wenn wir jetzt sozusagen nach einer Schwäche der höheren Inflation wieder in eine Phase niedrigerer Zinsen gehen, wie niedrig wir da kommen, das werden wir gleich noch besprechen, dann hieße das ja, dass sich wieder viel Unternehmenstransaktionstätigkeit in den USA vollzieht. In Europa noch nicht so viel. Mal gucken, wie unsere Zinssenkung hier dafür sorgen. Aber dann würde es ja so mal der Unterschied zwischen dem amerikanischen Angebotsmarkt, und ich spreche jetzt von Waren und Dienstleistungen, die man als normaler Bürger kaufen kann, in Europa und in den USA nochmal stärker voneinander unterscheiden. Ist das eine Projektion, die Sie teilen?
Also was, ich sage jetzt mal so, was da das große Thema ist, also zunächst mal die Frage geht so ein bisschen natürlich auch, werden wir etwas mehr M&A sehen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und zwar auch unabhängig von Themen Deregulierung etc. M&A-Aktivität ist typischerweise ein Feature der wirtschaftlichen Prosperität und von starken Kapitalmärkten. Das ist eine klassische Entwicklung, die man sozusagen im Zyklus sieht, sozusagen eher später im Zyklus. Es ist eher so eine spätzyklische Entwicklung. Und das, was wir jetzt sehen oder vermutlich sehen werden in den USA, hat vermutlich ein bisschen so einen spätzyklischen Charakter. Ja. Und deswegen glaube ich, wird das eine große Rolle spielen. Diese Konflikte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wenn ich es richtig verstehe, geht das natürlich auch in IT-Regulierung mit rein, künstliche Intelligenz und so weiter. Ja. Das sind schon Themen, die dann wirklich sozusagen down to the wire gehen, also sozusagen an dem Kern des Problems. Denn sozusagen die Europäische Union möchte sozusagen die europäischen Bürger natürlich vor einem zu starken Zugriff amerikanischer Technologieunternehmen schützen. Und ich verstehe das auch und ich finde das auch nachvollziehbar. Und die amerikanischen Interessen könnten eben andere sein. Ja. Was da für uns wichtig ist, ist, dass wir vermutlich nicht nur zu einer Lösung kommen, wenn wir uns abschirmen, sondern wir müssen auch eigene Angebote entwickeln. Und genau darin liegt ja das große Problem, nämlich, dass wir nicht genügend Investitionen in Forschung und Entwicklung, Technologie, wie auch immer, gerade in diesem Bereich, künstliche Intelligenz, Consumer Service, also alles das, was wir eigentlich als US Tech bezeichnen, was ja eigentlich ganz anders ist, als was wir in Deutschland als Technologie bezeichnen. In Deutschland bezeichnen wir Maschinenbau als Technologie, ja, und in den USA wird eher Software als Technologie bezeichnet. Aber dieser Teil, das ist sicherlich etwas, in dem wir, auch wenn wir da sehr abgehängt aussehen, einfach mehr investieren müssen, um ein bisschen ein Gegengewicht entwickeln zu können. Und ich glaube, an der Stelle werden die größten Konflikte entsprechend aufbrechen, auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich hinter einer Präsidentschaft von Donald Trump mehrere Personen gerade aus dem sogenannten Big-Tech-Bereich stehen werden, die vermutlich auch wissen, warum sie das gemacht haben. Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon wieder sehr konstruktiv und ich würde fast schon sagen politisch anmutend Hausaufgaben für Europa formuliert. Wenn Sie Branchen sehen in Europa, die da besonders gefördert werden müssten, welche sind das? Und kann man das vielleicht schon als künftigen Markt und künftiges Förderungsfeld auf der Investitionsseite abbilden? Finden wir diese Unternehmen schon in Ihrem Portfolio?
Also im großen Umfang finden wir sie nicht im Portfolio, weil es sie noch nicht gibt, beziehungsweise noch zu klein sind. Wir sind ja eher ein Investor, der stark in Richtung Large Caps investiert. Ja. Und wir sind da auch, sage ich mal, nicht übermäßig politisch korrekt. Wir sind nicht ein Länder-, sondern ein branchengetriebener Anleger. Das heißt, wir gucken uns unabhängig davon, wo die Headquarters sind, an, in welcher Branche sind die guten Unternehmen. Und gerade in dem Bereich klassische Technologie, also IT und Telekommunikation, findet man einfach sehr viel mehr in den USA als in Europa. In der Richtung müssen wir mehr tun. Bildung, Forschung, Entwicklung und auch Kapitalmarktförderung. Es geht natürlich auch dahin, dass es nicht nur eine Frage von Talenten ist, sondern auch die Frage ist, wie einfach ist es eigentlich, solche Unternehmen in Europa aufzubauen? Das ist eine häufige Kritik, die geäußert wird, dass es sehr schwer ist, große Unternehmen aufzubauen, dass große Unternehmen kapitalintensiv sind, dass dieses Kapital in Europa nicht zur Verfügung steht. Es gibt immer wieder, und jedes Jahr überlege ich mir wieder, ein Paper zu schreiben zum Thema Kapitalmarktunion. Ja, und ich weiß dann immer nicht, was ich drüber schreiben soll, weil es so ein komplexes Thema ist. Das sind die Dinge, in die wir investieren müssen. Wenn wir mit den USA in Zukunft mithalten wollen, dann müssen wir in der Lage sein, solche Technologien, solche Unternehmen inhaltlich, aber auch von der Finanzierung, von der Kapitalgeberseite her in Europa fördern zu können.
Und über die Unterschiedlichkeit der Kapitalverfügbarkeit für Private Equity, aber auch für Private Debt sprechen wir noch, weil es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn alle Investoren, alle Kunden der ÖPV1-Bank haben vielleicht auch schon oder interessieren sich dafür, Produkte aus den Private Markets und wie das Kapital dann sozusagen zur Investition findet, beleuchten wir noch. Der nächste Punkt aus dem Versprechenskatalog ist der Einfluss auf die Geldpolitik und die Kapitalkosten und das Versprechen, die Inflation zu senken, hängt damit ja 1:1 zusammen. Das Problem ist, dass wir seit die Rentenmärkte Donald Trump erwarten, und ich würde mal so rekapitulieren, dass das so im Juli angefangen hat, dass man das dann schon gesehen hat, in der steileren Zinsstrukturkurve der USA, dass die kurzfristige Kapitalverfügbarkeit für amerikanische Investoren, aber auch für Konsumenten, günstiger und schneller verfügbar sein soll, leichter verfügbar sein soll. dass als Konsequenz daraus aber auf der langfristigen Seite die Zinsen steigen. Die Zinsstrukturkurve wird steiler, das nannte man damals schon Trump's Steepening. Und genau das hat der Anleihenmarkt auch gespielt. Jetzt ist die große Frage, ist denn wirklich erwartbar, dass bei all den anderen inflationstreibenden Aspekten, die wir in dem Programm von Donald Trump schon festgestellt haben, die Zinsen am kurzen Ende wirklich so runterkommen können, wie wir das die ganzen letzten Monate erwartet haben? Oder haben wir da jetzt nicht im Prinzip ja alles neu zu justieren und unser Koordinatensystem neu auszurichten?
Ja, also die Märkte sind ja schon dabei. Also die Erwartungen bezüglich Zinssenkungen, die werden ja schon ausgepreist. Wenn ich jetzt mich recht erinnere, dann haben wir aktuell eher so 3,75 oder sowas als Landing Point, als Terminal Rate in der impliziten Erwartung. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen weniger wird. Also dass nur noch 3 und nicht 4 Zinssenkungen, also so 3,75 wenn 4 Zinssenkungen, glaube ich, ne? Das vielleicht nur 3. Also ich würde mal sagen, je nachdem, wie das so läuft, werden wir vermutlich 3 bis 5 Zinssenkungen sehen, eher bei 3 als bei 5. Ja? Wesentlich mehr nicht. Und bezüglich der langfristigen Zinskurve, was wir, glaube ich, im Moment gerade sehen, ist auf der langfristigen Seite, dass die Inflationserwartung sozusagen hochkommt und die Term Premium sozusagen sich noch nicht reagiert. Ja? Und das wird sicherlich ein interessanter Aspekt werden, denn wenn die Term Premium ansteigen würde, würde das ja ein gewisses Misstrauen des Marktes gegenüber dem fiskalischen Management und auch sozusagen der Stabilität, Beeinflussung der Zentralbank etc. zum Ausdruck bringen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den wir beobachten müssen, weil das genau das Risikoszenario ist, das die Märkte sehen, ist, inwieweit kann man denn tatsächlich vertrauen, dass die USA sozusagen der sichere Hafen für die Welt bleibt und dass die US Treasuries der sichere Hafen für die Welt bleibt. Mit Inflationserwartungen können die USA umgehen, mit Inflationsrisiken, Term Premium eher nicht. Also die Adjustierung hat eigentlich relativ schnell stattgefunden. Ich glaube, aktuell diese 3 bis 4 Zinssenkungen, die eingepreist sind, sind Stand aktuell realistisch und werden auch relativ schnell erreicht werden. Wenn seine Inauguration ist am 20. Januar, ich würde mal sagen, vermutlich im Februar, März oder sowas werden wir dann irgendwie vielleicht Anfang des zweiten Quartals, April, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Zinssitzungen sind, werden wir dann bei diesen 4% sein. Ob da nochmal eine weitere kommt, bleibt abzuwarten. Aber das sind genau die Risiken, auf die Märkte in den kommenden Quartalen schauen werden.
Aber es ist spannend, dass Sie das sagen, weil Sie in Ihren Portfolios ja auch ein Freund amerikanischer Staatsanleihen sind. Sie haben vornehmlich Staatsanleihen in Ihren Portfolios.
Ja.
Und müssten dann ja im Prinzip darauf reagieren, dass die schon erwähnte Schuldentragfähigkeit der Amerikaner vielleicht irgendwann schwächer beurteilt wird und dass der Umgang der Amerikaner mit dieser steigenden Inflation auch nachteilhaft wirken könnte für diese Staatsanleihen.
Also wir haben viele Staatsanleihen und ergänzen die ein bisschen durch Corporates, logischerweise, ja, und auch US-Staatsanleihen. Wir waren auf der amerikanischen Seite glücklicherweise in der Duration kürzer als unsere Benchmark. Und da bin ich sehr froh, dass meine Zinsstrategen nicht mir gefolgt sind, sondern ihrer eigenen Intuition. Ja, ja. Denn ich wäre tatsächlich, meine Haltung wäre gewesen, lasst uns ein bisschen länger gehen, lasst uns die hohen Coupons mehr nutzen. Und die waren eher ein bisschen auf der Bremse, sie lagen genau richtig. Ja, also das heißt, und ich glaube auch im Moment ist diese Positionierung, die höheren Coupons und höheren Renditen mitzunehmen und auch sozusagen den starken Dollar mitzunehmen. Aber genau diese Risiken, die dann eben Zinsen und Dollar-Wechselkurs beeinflussen, müssen wir beobachten. Im Moment ist es ja noch so, je höher sozusagen die Renditedifferenz zwischen Europa und USA geht, desto stärker wird der Dollar. Ja. Sozusagen das Tail-Risikoszenario wäre das Umgekehrte. Die Renditen steigen und der Dollar fällt. Da sind wir weit weg davon, weit weg davon. Aber das ist sicherlich ein Risikoszenario, was der Markt sozusagen als Tail-Risikoszenario im Trump-Umfeld analysieren wird. Er wird es vielleicht nicht spielen, aber er wird es analysieren und die Leute werden darüber diskutieren. Das Stichwort dazu ist sozusagen Mini-Budget-Crisis von Liz Truss.
Ja, und spannenden Punkt nennen Sie bei der Duration der beiden Währungsräume im Anleihenportfolio Euro und Dollar. Liebe Kunden einer Vermögensverwaltung, welcher auch immer, fragen Sie mal nach, weil Sie werden erstaunt sein, wenn Sie jetzt sehen, dass die Duration im amerikanischen Portfolio viel höher ist als im europäischen und die Zinssenkungspfade ja doch sehr, sehr unterschiedlich sind und jetzt noch unterschiedlicher sind als nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Lassen Sie sich mal argumentieren, warum eventuell in Ihrem Anleihenportfolio die Duration im amerikanischen Portfolio deutlich länger ist als im europäischen. Wird sehr spannend. Was das Thema Geldpolitik angeht, noch ein anderer Aspekt. Die Versteigerung der Zinsstrukturkurve ist gut für Bankbilanzen. Das hat man auch schon gesehen. Banken haben profitiert. Je nach Geschäftsmodell hat man natürlich dann auch, wenn man ein großes Investment Banking hat, eine große Verbindung zu den dann wieder steigenden M&A-Aktivitäten. Also, dass der Finanzsektor da schon ein bisschen gefeiert hat, ist verständlich. Sind Sie selber in Ihren Portfolios Freund von amerikanischen stabilen Großbanken?
Wir haben lange Zeit in unserem Portfolio das Banken-Exposure nahezu ausschließlich, also lange Zeit meine ich jetzt bis 22, in 22 am Anfang europäische Banken aufzubauen, haben wir das über die großen amerikanischen Banken abgebildet. Und ich glaube, das ist im internationalen Bereich auch immer noch etwas, was man machen kann. Mhm. Ja. Wir haben dann Europa, das europäische Banken-Exposure mit aufgebaut. Und das war ja auch richtig so, das hat ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, dass wir jetzt mit der zunehmenden sozusagen Zinssenkungsfantasie vermutlich den Höhepunkt der Anpassungsphase hinter uns haben. Wir kommen ja aus dem Umfeld, wo Banken, europäische Banken im Durchschnitt ein Price-to-Book von 50% hatten und gehen jetzt da wieder Richtung 1. Wir sind noch nicht bei 1. Im Durchschnitt, aber ich würde noch sagen, ein großer Teil dieser Adjustierung liegt vermutlich bereits hinter uns. Jetzt ist es so, und Sie haben es auch schon so gesagt, Zinssenkungen müssen für Banken nicht per se negativ sein, wenn sie zu einer Versteigerung der Kurve führen. Ja, und ich sage mal, die Zinsanhebungen, die waren ja deswegen sozusagen positiv für die Banken, nicht weil hohe Zinsen per se gut sind für Banken, sondern die Zinsen waren in Europa so niedrig, dass die Zinskurven so flach waren, ja, und zum Teil negativ waren. Und das erzeugt dann ein großes Problem. Das heißt, was da jetzt kommt, ist nicht notwendigerweise ein großes inhaltliches Problem für die Banken. Aber ich glaube, sozusagen der größte positive Anpassungspotenzial bei europäischen Banken liegt hinter uns. Und wir können schon anfangen, uns zu überlegen, ein bisschen was rauszunehmen und in andere Bereiche zu packen. Wir in unserem Portfolio haben das auch schon gemacht. Wir haben auch schon europäische Banken immer mal selektiv wieder ein bisschen verkauft, wenn wir irgendwo anders ein besseres Potenzial gesehen haben. Aber also aus meiner Sicht kein Grund, da jetzt irgendwie schnell reagieren zu müssen, weil, wie gesagt, Zinssenkungen nicht notwendigerweise sehr stark negativ sind und die amerikanischen Banken sind sicherlich kein schlechter Ort.
Mhm. Auf das nächste Thema bin ich sehr gespannt. Ich kenne Herrn Dr. Duiskarkes, ich kenne Ihr Haus, ich kenne Ihre Vermögensverwaltung, aber wie Sie jetzt auf die nächste Frage antworten, habe ich keine Idee. Und das ist eine der spannendsten Fragen, die sich für mich nach dem Wahlsieg von Donald Trump stellt. Nämlich das Verhältnis von Donald Trump zu den großen, glorreichen Sieben, zu den großen Big-Tech-Unternehmen, zu den Performance-Führern, die wir in diesem Jahr bis etwa August weit, weit vorne gesehen haben. Andere sind dann, oder einige sind wieder abgefallen. Die Performance hat sich insgesamt verbreitert. Aber die großen Tech-Unternehmen haben ihre Wahlspenden ja doch eher Kamala Harris zugedacht und nicht Donald Trump. Und es gibt aktuell in den USA eine Gemengelage. Wir schreiben oder wir sprechen nicht viel drüber in Europa. Aber auch da gibt es mit Blick auf Moderation von Internetforen und von sozialen Plattformen, von Regulierungen, viele Diskussionen. Auch das Thema TikTok ist immer noch aktuell. Und es wird eine große Frage sein, wie denn diese Unternehmen, die uns, wenn wir sie kapitalgewichtet in irgendwelchen ETFs hatten, aber das ist ja nicht unsere Philosophie, sondern wenn wir sie in irgendeiner anderen Form rational in ein Portfolio eingebaut haben, in den letzten Quartalen viel, viel Spaß gemacht haben. Jetzt haben wir schon gehört, dass sich ja insgesamt das Performance-Bild auch durch andere Aspekte verbreitern könnte. Kapitalverfügbarkeit, etwas mehr Zyklik, kleinere Unternehmen könnten dazu gewinnen. Und vielleicht mag Herr Trump, bis auf Tesla natürlich, von den glorreichen sieben gar nicht so viele Unternehmen und gar nicht so viele Aktien. Was ist Ihre Erwartung über das Verhältnis, das sich da bildet? Und könnte das auch durchaus performance-relevante Folgen haben, dass diese Unternehmen eigentlich eine andere Präsidentin wollten?
Also ich würde sagen, die Auswirkungen werden ambivalent sein. Und zwar deswegen, weil wir nicht genau wissen, wie rational sein Zugang sein wird. Ja? Denn wenn er das rational betrachtet, dann wird er feststellen, dass gerade die großen amerikanischen Technologieunternehmen, die ihn eher ein bisschen kritisch gesehen haben, genau die sind, die er sozusagen für seine eher wirtschaftliche globale politische Dominanz braucht.
Ja.
Weil das sind genau die Unternehmen, die sozusagen dieses fein umwobene Netz, IT-Netz in die Welt spannen, mit dem man sozusagen die Welt kontrollieren kann. Ne? Also wir stehen hier vor einem Windows-Rechner, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Vermutlich wird es kaum ein Unternehmen in Deutschland, Europa geben, was sozusagen nicht auf Microsoft-Betriebssystemen basiert. Ja. Also vielleicht gibt es auch noch ein paar Macintoshs irgendwo, ja, aber im Wesentlichen wird sozusagen das die Infrastruktur sein. Ja. Und die Amerikaner haben da immer auch sehr viel Wert drauf gelegt, genau dieses Thema unter Kontrolle zu halten. Und da gehört auch Alphabet mit dazu und natürlich auch Apple und so weiter. Ja. Aber wie er sozusagen drauf reagiert, das wird die große Frage sein. Er wird für seinen Politikstil sozusagen diese Dominanz vermutlich sehr gerne nutzen. Die Frage ist, werden die Unternehmen dieses Spiel entsprechend mitspielen? Und dann gibt es natürlich in Silicon Valley eine Handvoll Investoren sozusagen der mittelgroßen und großen Bereich, die ihm ja sozusagen sehr outright unterstützt haben. Ja. Was auch sehr bemerkenswert ist, denn und ich glaube, das wird auch politisch spannend. Ne? Also er ist kein großer Freund von nachhaltiger Entwicklung, ja, und vermutlich und auch kein großer Freund oder kein großer Gegner von sag ich mal, spritschluckenden Boliden, ja, und gleichzeitig ist er sozusagen von dem Unternehmer, dem größten E-Mobilitätsunternehmer, stark unterstützt worden. Also alles das wird, und alles das ist auch zum Teil nicht konsistent. Und ich glaube, genau darin lebt ja diese Trump-Welt, dass vieles von dem, was er tut, in sich nicht konsistent ist. Und das ist das, was uns so schwer macht, einzuschätzen, wie es denn eigentlich weitergeht, ja.
Das ist vielleicht vergleichbar mit seinen Alpha-Tier-Gesprächen unter großen Staatsmännern. Und wenn die CEOs in Besuchen kommen und irgendwie Aufwartung machen, dann wird vieles von persönlichen Stimmungen abhängen. Das ist nur meine völlig diffuse und unbrauchbare Rumorakelei. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass er sich schon zu ein paar, oder die Administration, das Schattenkabinett und Trump schon zu ein paar Dingen geäußert hat. Trump sagte zum Beispiel, dass er laut Goldman Sachs, dass er TikTok unter der ByteDance-Eigentümerschaft belassen will, dass er das also nicht ändern möchte, weil ihm wahrscheinlich aus dieser Quelle auch viel Sympathie zugeflogen ist. Und er unterstützt die Antitrust-Untersuchungen gegen Google, Amazon und Meta. Und das sind drei Unternehmen, die ihre Wahlspenden schon sehr klar verteilt haben. Sein M&A-Geschäft und seine Erleichterung von Kartellrichtlinien fußt ja genau auf der Idee, dass auch solche großen Unternehmen durch Zukäufe weiterhin groß bleiben dürfen oder noch größer werden dürfen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich den großen Tech-Riesen erleichtern, weitere Zukäufe zu machen und dann nicht so schnell durch Regulierung künftige Übernahmen auszubremsen. Das ist vielleicht noch festzuhalten. Jetzt haben wir sieben Felder seiner Wahlversprechungen mal gegeneinander abgewogen. Ich glaube, wir können mal als größtes Risiko für all diese Versprechen die Inflation festhalten, die ja tatsächlich der Grund war, warum man ihn gewählt hat. Also das wird sehr, sehr spannend. Und wo man da sozusagen an welche Schrauben dreht, um die Inflation gering zu halten oder vielleicht auch die Antwort auf eine höhere Inflation, nämlich auch höhere Zinsen handhaben möchte, das wird, glaube ich, eine der Hauptfragen. Aber das können wir nochmal beleuchten, wenn wir sozusagen die gesamtökonomischen Gegebenheiten gleich besprechen. Ich will mit Ihnen als nächstes auf die Reaktion der Welt auf das zu sprechen kommen, was wir gerade diskutiert haben. Was kann der Rest der Welt tun, um mit dieser grob skizzierten Trump-Politik umzugehen? Auf Zölle könnten Gegenzölle folgen. Man kann vielleicht, genauso wie Sie es auch schon mit Ihrem politischen Impetus gesagt haben, für Europa versuchen, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln mit Waren, die die Welt braucht, mit Idealen, die die Welt braucht, auch will, die uns nicht einfach nur als altmodische Romantiker dastehen lassen. Und wir brauchen ja im Prinzip sowohl als Europa als auch gemeinsam mit den USA eine Antwort auf die Binnenglobalisierung des globalen Südens, die ja zweifellos stattfindet und die sich zweifellos auch ökonomisch sehr stark abspielt und an uns vorbeigeht. Wie sind denn Ihre Erwartungen, was die Wirtschaftspolitik angeht, für Europa? Sie haben schon ein paar Hausaufgaben genannt, die zu tun sind. Und das sind ja alles Aspekte, die uns gut tun, die aber wahrscheinlich zu Lasten höherer Schulden nur umsetzbar sind. Denn wie anstrengend es aktuell ist, Haushaltspläne für die nächsten Jahre zu beschließen und zu strukturieren, das haben wir in Deutschland sehr gut gesehen. Und die Verschuldungssituation in Europa ist festgemacht an Frankreich, an Italien, an Spanien, auch nicht komfortabel. Also muss ja im Prinzip da irgendwo auf der Schuldenseite eine neue Dimension wieder eingeschlagen werden.
Ja, also ich sage mal so, das sind jetzt ganz viele Aspekte. Und ich sehe auch dieses, was ist unser Wirtschaftsmodell in Europa, also wenn wir jetzt mal uns auf Europa kommen, was ist unser Geschäftsmodell in Europa, mit was wollen wir erfolgreich sein? Und was die Investitionsseite und gerade auch die öffentliche Investitionsseite an der öffentlichen Diskussion so schwierig macht, ist, dass sie eben auch ambivalent ist. Also wenn wir uns jetzt auf Frankreich gucken, dann müssen wir sagen, dass es logischerweise ist, dass Frankreich eigentlich eher schauen sollte, wie es sozusagen seinen Haushalt konsolidiert und zwar auf eine Art und Weise, dass es möglichst wenig Wachstum kostet. Ja? Wohingegen in Deutschland wir eben sagen müssen, dass wir gucken müssen, wie wir denn eigentlich unsere Investitionen nach oben bringen, auch zum Teil schuldenfinanziert nach oben bringen können, dort, wo wir sozusagen dringend Bedarf haben, also bei der Verteidigungstechnologie, Sicherheit, bei der Transportinfrastruktur, bei der Energieinfrastruktur. Alles das sind Dinge, alles das sind Investitionen, die wir brauchen und alles das sind Investitionen, die auch mit einem großen Anteil sozusagen staatlichen Investitionen getätigt werden müssen. Und ich bin da insofern relativ entspannt, weil wir gerade in Deutschland, also in dem Land, in dem wir sozusagen einen großen Aufholbedarf bei Investitionen haben, haben wir eigentlich die fiskalische Kapazität, das zu tun. Politisch ist der Wille noch nicht überall da und ich kann auch verstehen, dass das politisch eine schwierige Gratwanderung ist, weil wir eben genau diese Ambivalenz haben. In einigen Ländern müssen wir eigentlich eher eine fiskalische Konsolidierung machen. In anderen Ländern eher Investition. Möglicherweise kann der Kompromiss auch darin bestehen, dass es für Frankreich einfacher ist, fiskalisch zu konsolidieren, wenn sozusagen ein Nachfrageschub kommt, der sozusagen ein positives wirtschaftliches Umfeld in ganz Europa kommt aus Deutschland heraus. Aber das ist dann auf europäischer Ebene und das ist dann, würde ich jetzt mal sagen, die Aufgabe von einer nächsten Bundesregierung. Ja.
Gut, dass Sie das aktuell ansprechen. Das wird nochmal ein ganz eigenes Thema werden. Aber da Sie ja ein richtig guter Europa-Aktienmanager sind, was finden wir aktuell in Ihrem Portfolio? Was sind die Geschäftsmittel, die Sie aktuell sehen, mal unabhängig von den Hausaufgaben, die wir jetzt gerade gehört haben? Wo findet beispielsweise in Ihrem europäischen Aktienteil Technologie statt? Ja, oder Industriezweige, die in den USA so in dieser Form nicht aufzufinden sind?
Also generell ist es so, dass wir branchenorientierten Ansatz haben, nicht einen länderorientierten Ansatz. Und wir haben in vielen Teilen eine relativ feste Branchenaufteilung, weil wir einen Quality Growth Ansatz haben. Und es gibt eben bestimmte Branchen, die eignen sich dafür und bestimmte Branchen, die eignen sich weniger dafür. Das heißt sozusagen, wir machen das so, dass ein Großteil des Portfolios relativ fest investiert sind und dann versuchen wir, den Rest des Portfolios ein bisschen zyklisch zu adjustieren, also dann auch mal zyklische Branchen mit hinzunehmen. Was ist bei uns relativ stark gewichtet, sind Unternehmen aus Branchen, die typischerweise eine hohe Eigenkapitalrentabilität bei hoher Bilanzstabilität haben. Wir wollen kein Financial Engineering, also wir wollen keine Unternehmen, die eine Eigenkapitalrentabilität liefern, weil sie eben sozusagen hoch hebeln. Und das sind insbesondere Technologie eher in den USA, Gesundheitsbranche eher Europa, Financial Services, das kann man auch ganz gut in Europa machen, da gehören dann zum Beispiel sowas wie Börsenbetreiber und so weiter mit dazu, aber auch zum Beispiel andere intermediäre Datenanbieter etc. Versicherungen sind auch ein ganz gutes Thema. Banken sind eher eine Branche, die wir sozusagen aus zyklischen Gründen bezüglich der Zinsadjustierung mit hinzugenommen haben. Und was wir im Moment gerade noch nicht betonen, sind sehr zyklische Branchen wie Chemie, Basic Resources, also Rohstoffe und diese Themen. Und es gibt auch bestimmte Branchen, die wir aus unseren Qualitätsgesichtspunkten und wegen Bilanzstabilität eher weniger möchten. Also zum Beispiel die Luftfahrtbranche ist eine, die eben eher relativ hohe über Leasingverträge relativ hohen Leverage hat und das eher weniger in unseren Ansatz reinpasst. Und auch interessanterweise ist es so, dass die Branche oder ich meine der Bereich, man kann es eigentlich nicht als Branche bezeichnen, von Industrial Goods und Services, was ja eigentlich, könnte man meinen, Industrials ist ein zyklisches Geschäft. Ja. Nein, es gibt viele Industrials, die sozusagen in Industrial reinpassen, die eher nicht besonders zyklisch sind. Also wie zum Beispiel Mautbetreiber und so weiter. Da muss man allerdings auch sagen, da mussten wir ein bisschen anpassen, weil wir stark in einen französischen Mautbetreiber investiert waren, ja, der dann im Zuge sozusagen dieser Volatilität in Frankreich nach der Europawahl ein bisschen unter Druck geraten ist. Da musste man ein bisschen federn lassen, ja, und da haben wir auch entsprechend reagiert. Aber man muss sich das genau anschauen. Und wie gesagt, auch im Bereich Industrials gibt es wenig zyklische Branchen, die ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben und gut funktionieren. Und dann generell muss man sagen, finden wir jetzt so auch so Dinge wie Personal und Household Goods, da gehören dann Luxury Goods mit dazu, wissend, dass die in den letzten paar Quartalen auch nicht besonders gut performt haben. Ja, da muss man sich auch genau anschauen. Aus meiner Sicht, ganz zum Schluss, für zyklische Themen könnte es in Europa noch ein bisschen zu früh sein. In den USA fangen wir an, uns das anzugucken. Und da ist die große Frage, muss man da in zyklische Branchen reingehen? Oder nimmt man da vielleicht auch eher ein bisschen SMI mit? Und dann ist die Frage, wie nimmt man SMI mit? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einen equally weighted S&P 500 oder entsprechenden Index mitzunehmen. Das sind so Dinge, die wir im Moment gerade diskutieren. Und da sind wir allerdings noch relativ weit von der Entscheidung entfernt.
Aber das ist ja sehr spannend, weil die Aspekte, die Sie schon genannt haben, mit Blick auf unser bayerisches Automobilunternehmen ja für andere Unternehmen auch gelten. Und man kann ja im Prinzip als ein Effekt der Trump-Politik, und das gilt auch schon für die Joe Biden-Politik unter diesem Inflation Reduction Act, ja antizipieren, wenn man kleinere Unternehmen oder mittlere Unternehmen in den in Europa pickt, inwieweit die in der Lage sind, Arbeitsplätze in den USA zu verlagern oder Produktionskapazitäten. Und das ist jetzt nicht nur ein politisches Thema, ist ja natürlich auch ein rein ökonomisches Thema wegen Energiepreisen, wegen Regulierung und anderer Aspekte. Ist die Flexibilität von Unternehmen, die jetzt noch in der Lage wären, Produktionskapazitäten, die sowieso in die USA gehen, die sowieso ins Ausland gehen, jetzt schon sozusagen zu kaufen, weil man weiß, die sind in der Lage, darauf zu reagieren und die werden dem Lockruf, wenn sie bisher von dem Lockruf Joe Bidens nicht gefolgt sind, dem Lockruf Donald Trumps folgen.
Also will jetzt nicht über einzelne Unternehmen sprechen, aber was wir gesehen haben, ist, dass gerade auch deutsche Automobilhersteller in der Lage sind, in ganz unterschiedlichen Regionen dieser Welt sehr erfolgreich produzieren zu können. Ja. Und das ist unter anderem auch deswegen eine große Leistung, weil es nicht sehr einfach zu sein scheint, eben das zu tun. Ja. Und geht ein bisschen auch in die Richtung, warum der Inflation Reduction Act von Joe Biden nicht vollumfänglich erfolgreich war. Der hat ja angeregt, dass die amerikanischen Unternehmen sozusagen Werke aufbauen, bei Werkshallen, Investitionen in Infrastruktur unterstützt werden. Aber das zielt ja alles auf das sogenannte Fixed Capital ab. Das Human Capital ist das, was dann noch fehlt. Ja. Und da gibt es in den USA, sage ich jetzt mal, große Unterschiede. Zum Beispiel auch zu Deutschland. Und sozusagen das große Kapital, was wir in Deutschland haben, sind unsere Ingenieure, aber eben auch unsere Facharbeiter, die in diesem Umfang in anderen Ländern so nicht vorhanden sind und die Unternehmen viel Geld investiert haben, sozusagen Menschen zu qualifizieren, das scheinbar auch können. Also das heißt, ich würde mich nicht sehr wundern, wenn es diesen Unternehmen, die diese Erfahrungen haben, wie man das macht, auch gelänge, sozusagen auf Donald Trump langfristig zu reagieren. Und gerade sozusagen das bayerische Unternehmen, was jetzt angesprochen wurde, soweit ich informiert bin, wie gesagt kein Einzeltitelspezialist, ist ja auch sozusagen am Kapitalmarkt jetzt nicht abgestraft worden wegen seinem Exposure in die USA, sondern Richtung China und entsprechender Themen. Können die auf sowas reagieren? Ja, natürlich ist es aus Investorensicht jetzt schon die Zeit, sich entsprechend zu positionieren. Ist da genügend eingepreist? Das muss jeder für sich selbst entsprechend entscheiden. Wir beobachten das auf alle Fälle bei uns in der Vermögensverwaltung.
Was Sie über die Zyklizität Ihrer beiden Regionen USA und Europa gesagt haben, ist auch deswegen spannend, weil ja die Aussichten, so wenn man den Konsensus aktuell zu Rate zieht, eher so sind, dass die amerikanischen Wachstumsraten sich abschwächen werden. Ich habe es gerade schon gesagt, wir sind erwartet bei den USA bei 1,8% Wachstum und die nächste Administration wird alles dafür tun, dass wir da irgendwie über die 2%-Hürde kommen. Und in Europa sind wir bei 0,8% und hieven uns so auf 1,2% Wachstumserwartung hoch. Nicht Europa, es geht um den Euroraum, das ist ganz klar. Also Großbritannien ist immer ein anderer Fall und die Schweiz auch. Aber das sind ja im Prinzip konjunkturell zwei Wirtschaftsräume, die, wenn der Konsensus recht hat, zwei verschiedene Richtungen gehen. Die Amerikaner schwächen sich ab, das ist die aktuelle Erwartung. Und die Europäer kommen in eine stärkere konjunkturelle Phase. Und Sie sagten gerade, dass es für Sie in Europa noch zu früh ist. Sie trauen dem Braten nicht, den der Konsensus Ihnen hier als Köder auslegt.
Also, was ist das Wachstumsthema in Europa und in den USA? Wir sehen, das ist vollkommen richtig, wir sehen in den USA, es wird erwartet, dass es zu einer Wachstumsverlangsamung kommt von, ich würde mal sagen, über Potenzialwachstum auf Potenzialwachstum. Vermutlich nicht auf Unterpotenzial, sondern auf Potenzialwachstum. Und in Europa zu einer Beschleunigung von ungefähr 0% Wachstum oder sozusagen 0, ja, auf noch nicht mal Potenzialwachstum. Also sozusagen die Potenziallücke, die wird bestehen bleiben. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass wir in Europa oder in Europa der Konsensus erwartet, dass die Investitionstätigkeit, also in unser Fixed Capital, zunimmt. Und es auch eine leichte Unterstützung sozusagen vom Konsum her gibt. Und in den USA bleibt der Konsum stark und es gibt auch eine sozusagen ein tendenziell wieder ein Anstieg der Investitionstätigkeit. Ja. Wenn das so kommt, wäre das gut, aber das bedeutet eben auch, dass wir auf der einen Seite eine Stabilisierung des Konsumentenvertrauens brauchen, was im Moment gerade sehr schlecht ist. Die Sparrate ist sehr hoch, was jetzt dem Vermögensverwalter ganz gut zu Passe kommt, der Wirtschaft eher weniger. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch der Investitionstätigkeit nicht besonders hoch kommt. Und wenn wir das sehen sollten, ja, dann glaube ich auch, gerade Konsum und Investitionstätigkeit in Europa, dann glaube ich, dass man in die klassischen, auch eher zyklischen europäischen Unternehmen wieder investieren kann. Und das müssen wir aber tatsächlich erst sehen, weil da gibt es natürlich jetzt gerade in dieser Gemengelage mit Donald Trump auf der anderen Seite große Fragezeichen, wie sich die konjunkturelle Entwicklung einstellen wird und was, wie auch, ich sage jetzt mal, europäische Unternehmen darauf reagieren werden. Foreign Direct Investments in den USA, was dann sozusagen die Arbeitsplatzsicherheit in Europa wieder unter Zweifel ziehen könnte, was dann den Konsum wieder einbremsen könnte. Das sind die Dinge, die wir anschauen müssen. Ganz wichtiger Faktor, warum ich eigentlich relativ optimistisch bin, dass das positiv ist, dass ein großer Teil der Zurückhaltung auf der Investitionsseite natürlich die hohen Zinsen, die straffe Geldpolitik, die wesentlich weniger angemessen in Europa ist als in den USA. Wenn die jetzt zurückkommt, wenn es also der EZB tatsächlich gelingt, die das zurückzunehmen, ohne dass der Euro-Dollar-Wechselkurs zu stark Schaden nimmt, dann wäre das ein wichtiger Impuls, der sowohl die Investitionstätigkeit als auch das Konsumentenvertrauen wieder ansteigen lassen würde. Und das wäre beides positiv. Und wenn sich das so materialisiert, dann kann man auch wieder mehr in Zyklika gehen.
Gut zu wissen. Ich glaube, dass wir auf dieser hohen Flughöhe bei der Betrachtung dieser unterschiedlichen Wachstumsraten jeden Tag genauer nachschauen müssen. Und wir sind ja letztes oder in diesem Jahr schon ganz stark überrascht worden vom Wachstum der USA. Das war sozusagen das größte Überraschungsmoment für mich im ersten Quartal dieses Jahres. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr nochmal genau sowas sehen werden und dann genau nach Ihren Argumenten schauen müssen, wo das Wachstum herkommt und ob das so gerechtfertigt ist. Was die einzelnen Regionen und die Reaktion der Aktienmärkte auf den Wahlsieg von Donald Trump bedeuten, kann man auch mal nach Asien verlagern. Und das ist ein Markt, den Sie, wenn Sie ihn abbilden, über einen großen, breiten Korb abbilden und ins Portfolio nehmen. Also spezielle China-Freunde sind Sie nicht. Einzelaktien in Emerging Markets machen Sie auch nicht. Aber wie ist denn aus Ihrer Perspektive jetzt die Situation in China, um China, vielleicht auch in Indien zu beurteilen, mit all dem, was wir bisher besprochen haben? Es wird ja wahrscheinlich erstmal irgendwelche Gespräche geben müssen und irgendwelche, ideologisch geprägten Betrachtungen, wie Donald Trump mit diesen einzelnen Staaten spricht, auch wie er sich generell gegenüber dem globalen Süden gibt, ob er dem globalen Süden zugesteht, dass die gemeinsame Sache machen, um sich von der ehemaligen Übermacht der USA unabhängig zu machen. Und das kann man ja konstruktiv begleiten, als Freund begleiten oder man kann dem feindlich gegenüberstehen. Und all das wird ja nicht ohne ökonomische Folgen bleiben, die dann auch natürlich auf die Aktienmärkte ausstrahlen, auch die Attraktivität von Aktienmärkten. Eine letzte Bemerkung dazu. Wir haben gesehen, dass in China lange Zeit ein geopolitischer Abschlag bewertet worden ist, der sich jetzt durch diese Sonderanleihen, um den Immobiliensektor zu retten, wieder etwas gelöst hat. Die Chinesen sind jetzt genauso günstig bewertet wie europäische Aktien. Das heißt, wir haben den Wachstumsabschlag, die Chinesen haben den geopolitischen Abschlag. Ich vereinfache sehr stark. Sie können das gleich richtigstellen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass dann diese geopolitischen Discounts, die wir auf einzelne Länder sehen, mal mehr, mal weniger, wahrscheinlich wieder viel wichtiger werden. Ich erinnere mich an die letzten 4 Jahre, die Donald Trump reagiert haben die anderen Länder, er hat regiert, in denen genau diese Schwankungen manchmal richtig heftig waren und richtig stressig waren.
Mhm. Ja, also da war jetzt ganz viel drin. Ich hoffe, dass ich sozusagen auf alles komme. Wenn ich ein bisschen was vergessen habe, dann bitte nachfragen. Ja? Also zunächst einmal zu China. Vollkommen richtig. Wir machen das über ETFs oder über Fondslösungen, weil es spielt für uns keine besonders große Rolle. Es ist eine wichtige Nische, aber eine Nische für uns, in die wir investieren. Und wir haben uns sehr über sozusagen den Rückenwind, der da jetzt in den letzten Monaten für unser chinesisches Exposure gekommen ist, gefreut. Das war also highly welcome, ja. Auch weil wir da natürlich auch davor lange Zeit nicht so gut lagen mit dem. Wir hatten ja China mal auf dem Übergewicht, ja, weil wir post-Corona darauf gesetzt haben, dass da diese entsprechende Erholung kommt. Ja? Zu China selbst bin ich strukturell immer noch skeptisch. Warum? Weil das, was wir jetzt im Moment gerade sehen, adressiert ja zunächst einmal im Wesentlichen einen geldpolitischen Stimulus und dann ein bisschen auch fiskalisch. Aber die großen strukturellen und strategischen Themen, die chinesische Wirtschaft belasten, nämlich die Demografie, aber auch die Transformation des Wirtschaftsmodells weg von der Werkbank der Welt hin zu einem eher Konsum- und Binnennachfragegetriebenen Geschäftsmodell oder Wirtschaftsmodell, ist stark in Zweifel. Und gerade Letzteres ist ja etwas, wenn man sozusagen stark auf Konsumenten setzen möchte, wie das zum Beispiel die USA tut, dann kann es einem passieren, dass man eben sozusagen Wahlausgänge wie die bei Donald Trump, ich sag's jetzt mal ein bisschen euphemistisch, zulassen muss. Ja. The consumer rules. Ja. Und der entscheidet dann halt eben auch, it's the economy stupid, die Dinge, die ihnen aus wirtschaftlicher Gesichtspunkten wichtiger sind und weniger aus strategischen, wie die Politik sich das vorstellt. Und ob die chinesische Führung in der Lage ist, sozusagen das zu ermöglichen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auch, ich zweifle daran, sagen wir mal so, ja, auch bezüglich der Themen, auf die sich die chinesische Führung im Moment gerade konzentriert, Elektromobilität, Solarpaneele, Technologie, die insbesondere bei der Energietransformation sind. Das sind alles wichtige Themen und auch wichtige Wachstumsthemen. Sind das Themen, in denen man als westlicher Investor profitieren kann? Bin ich mir nicht sicher. Denn diese vielen Elektroautos, die jetzt sozusagen nach Europa kommen, die werden durch viel Subventionen sozusagen in den Markt gedrückt. Das heißt, die Subvention bedeutet immer, die Unternehmen sind eigentlich nicht profitabel. Die haben kein profitables Geschäftsmodell. Ja. Das heißt also, sind das Dinge, von denen ein Aktionär profitieren kann? Bin ich mir nicht sicher. Muss man sich entsprechend anschauen. Und der letzte Punkt zu China, geostrategisch, den Gedanken, den ich da hebe, auch wenn ich immer den globalen Süden lese und dann haben wir ja irgendwie auch sozusagen, möchten die sich bei BRICS beteiligen und so weiter. Also im Moment haben wir gerade eine stark, sage ich jetzt mal, hervorgehobene Koalition von China, Russland, Nordkorea und dem Iran. Der Foreign Affairs kam letzte Woche ein Artikel raus, der, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, aber im Prinzip Ding wie Chinas Coalition of Losers. Ja, also ist das tatsächlich sozusagen das wirtschaftlich dominante Gegengewicht gegen den Westen? Und ich glaube, wenn man die drei anderen Namen in dieser Koalition sieht, dann würde man sagen, vermutlich eher nicht. Ja, natürlich gehört zu BRICS auch noch Brasilien und Indien mit dazu und möglicherweise Südafrika und Afrika und das sind dann andere Länder, logischerweise. Aber ich glaube, für China wird schon sehr wichtig sein, die Frage, dass sie ja eigentlich den Westen brauchen, ja, für ihr Geschäftsmodell. Ja. Brauchen sie den Westen? Und wie schafft man sozusagen die Balance auf der einen Seite sozusagen kritisch mit den Themen, die sozusagen aus dem Westen kommen, für sie umzugehen, auf der anderen Seite komplett abkoppeln können die sich nicht. Die sind von uns fast genauso abhängig wie umgekehrt.
Wenn man das alles zusammenführt und sich in der regionalen Allokation und Sie haben es schon gesagt, Sie gehen eher nach Branchen und wo das Unternehmen sitzt, ist dann fast zweitrangig. Aber wenn man sich die regionale Allokation mal anschaut und zum Schluss kommt, na, die Amerikaner haben jetzt vielleicht durch Erleichterungen bessere Chancen, bessere Wachstumsperspektiven, anderen industriellen Mix, dann sieht man Europa, wir sprechen von Hausaufgaben, wir sprechen noch nicht von aktiven Maßnahmen der Politik, wir sprechen vielleicht auch vom Erfordernis der Deregulierung oder der Entbürokratisierung. Das ist ja jetzt beim Platzen unserer Koalition auch oft ein Thema gewesen. Das ist der Wunsch, den wir formulieren. Und wir haben diese niedrigen Wachstumsraten und wir haben diese Schuldenproblematik, so wie sie in den USA in anderer Weise entsteht. Und dann haben wir alles, was sich sozusagen genau in diesem globalen Süden bewegt, den Sie gerade beschrieben haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie alle Aspekte heute gewichten, eine richtige Bewegung? Weniger Europa, mehr USA? Oder globalisieren wir uns vielleicht falsch, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt bewusst mal viel mehr USA mit ins Portfolio, vergessen aber, dass die großgewichteten Tech-Unternehmen ja vielleicht Gegenwind sehen könnten, dass die Inflationsüberraschungen in den USA richtig schmerzhaft werden könnten, nicht nur für die Geschäftsmodelle, auch für die Bewertung der Unternehmen, das dürfen wir nicht vergessen. steigende Zinsen in den USA mit Unternehmen, die hohe Margen haben und die hohe Bewertungen haben, hohe Wachstumsraten, schmerzen in besonderer Weise. Wenn wir in Europa Unternehmen haben mit einem KGV von deutlich unter 10, dann schmerzt bei der Bewertung die Inflation und der höhere Zins nicht so sehr wie bei Unternehmen, die ein KGV haben, das doppelt oder dreifach so hoch ist. Und müsste man dann infolgedessen, um sich vor dem kaum wachsenden Europa zu schützen, nicht auch stärker sich im globalen Süden umschauen?
Also da steckt zunächst mal ein bisschen dahinter, wie denn das Portfolio, was wir betrachten, aufgestellt ist. Normalerweise betrachten wir Vermögensverwalter ja nie ein leeres Blatt Papier, sondern immer ein existierendes Portfolio. Und bei uns ist es so, dass unser Portfolio sozusagen in unserer gedanklichen Benchmark, also in der strukturellen Asset-Allokation, eher aus meiner Sicht zu wenig USA hat, was dem Rechnung trägt, dass unsere Kundinnen und Kunden häufig einen Home-Bias haben. Ja? Und eher abgeschreckt sind, wenn wir mit einem Vorschlag kommen, das ist nicht bei allen Family Officers so, aber bei vielen ist das so, die verschreckt reagieren, wenn wir mit einem zu hohen Amerika-Anteil kommen. Ja, wir wollen eigentlich mehr Europa, mehr Deutschland und wie auch immer. Ja? Also das heißt, es kommt immer auf die Betrachtung an. Meine These dazu ist, man sollte im aktuellen Umfeld nicht zu wenig USA haben. Wenn man jetzt natürlich eine Benchmark hat, die der MSCI World ist, wo schon 2/3 USA mit dabei sind, ja, dann muss man jetzt nicht von 2/3 auf 80% gehen oder sowas. Ja. Kommt immer sozusagen auf dieses relative Gewicht an. Und dann ist es wichtig, wenn man sich dieses Umfeld jetzt im Moment gerade betrachtet, aus unserem Qualitätsansatz, ich sage das jetzt mal auf ein Unternehmen bezogen, ich nenne den Namen des Unternehmens nicht, aber ist, glaube ich, klar, was ich meine. Ich meine es aber jetzt nicht direkt bezogen darauf. Vollkommen egal, was Donald Trump jetzt machen wird. Ja, wir werden als einen der nächsten Schritte Windows 11 einführen. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir Gewissheit haben werden. Das kann man jetzt auf andere Dinge auch beziehen. Ja, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Babywindeln, wie auch immer. Es gibt gewisse Gewissheiten, an denen man sich festhalten kann. Und es gibt bestimmte Dienstleistungen, Waren und Dienstleistungen, die sind einfach in den USA stärker. Bedeutet auf der anderen Seite auch, es gibt durchaus Geschäftsmodelle, die funktionieren in Europa sehr, sehr gut. Und da kann man dann auch in Europa bleiben. Aber die Eingangsfrage war, brauchen wir mehr USA? Wir haben das jetzt zuletzt gemacht. Wir haben ein bisschen, auch vor der Wahl schon ein bisschen aus Europa in die USA geschiftet, was bei uns auch daran lag, dass wir tendenziell eher zu wenig USA haben, auch um diesen strukturellen Themen mit unseren Kundinnen und Kunden umzugehen.
Ja. Prima. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, bringen Sie die gerne vor. Die Fragen, die an redaktion@privatebankingmagazin.de geschickt werden, landen hoffentlich hier. Wir sehen hier übrigens bei LinkedIn das Kommentarfeld. Und so würden wir wahrscheinlich, um das kurz der Redaktion zu sagen oder dem Yoshi, die Fragen sehen, die wir zu beantworten haben. Ansonsten arbeiten wir weiter meinen Fragenkatalog ab und das nächste Feld sind die Anleihen. Denn was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass sich die Beimischung von amerikanischen Anleihen immer gelohnt hat, egal ob es Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen waren. Natürlich kommt es immer auf das Maß an und auf das Kreditrisiko, das man nimmt. Jetzt haben wir schon einige kritische Aspekte zur Schuldensituation der USA gehört. Vielleicht ist an der Stelle dann ein bisschen Vorsicht geboten, aber lassen Sie uns mal über einen anderen Aspekt sprechen, der ja über diesem Thema liegt, nämlich der Stärke des US-Dollars oder der Schwäche des Euros oder auch umgekehrt. Denn auf der Aktienseite, und ich glaube, das ist auch Ihre Philosophie, sagt man immer, dass die eigentliche Währung der Aktie überlagert wird durch die Performance und durch das Geschäftsmodell und dass das für die Risikobetrachtung der Aktienseite und des Gesamtportfolios nicht so relevant ist wie auf der Anleihenseite. Auf der Anleihenseite können Sie durch die Volatilität der Währung viel Performance kaputt machen und viele laufende Rendite, die sich da zusammensammeln, auch wieder zerstören. Jetzt ist also die Frage, durch alle Aspekte, die wir aktuell sehen und diskutiert haben, und das haben wir am Währungsmarkt auch schon gesehen, lässt sich ja Stück für Stück ein etwas stärkerer Dollar ableiten, wenn man das mal versucht, durch all die Felder, die Währungsprognosen ermöglichen oder verunmöglichen zusammenträgt. Höheres Wachstum in den USA, höhere Zinsen in den USA durch das höhere Inflationsrisiko, vielleicht durch die höheren Zölle, weniger Erfordernis, Waren aus anderen Staaten zu kaufen und dafür in anderen Fremdwährungen auf der Welt einkaufen zu gehen. Also das sind ja Aspekte, die durchaus dann für einen stärkeren Dollar sprechen können. Mhm. Und jetzt lassen wir mal die ganzen Alarmisten beiseite. Aber es gibt ja viele, die schon lange sagen, genau aus diesen Gründen, die Inflation in den USA war ja immer höher als in Europa, wahrscheinlich auch aufgrund der geringeren Nachfrage, laufen wir wieder in Richtung Parität. Jetzt weiß ich, dass Banken in diesen großen Bandbreiten nie prognostizieren. Aber letztlich ist doch dann für uns die Frage, was für eine Rolle soll denn der amerikanische Anleihenmarkt in unserem heimischen, konservativen, mehrheitlich euro-dominierten Portfolio spielen?
Also zunächst einmal, ich habe gerade den Hinweis gesehen, dass ich zu weit vom Mikrofon immer weg bin.
Der ist aber schon eine Stunde alt.
Genau. Also ich habe jetzt das Mikro ein bisschen näher. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Genau. Also, welche Rolle spielt der US-Dollar? Und es ist vollkommen richtig. Also auf der Aktienseite mein großer wichtiger Ratschlag: auf der Aktienseite nicht währungsorientiert investieren. Außer es geht um Schwellenländer und ich sag mal nicht G10-Währungen. Ansonsten spielen die Währungen keine großen Rollen, ja? Keine große Rolle. Auf der Anleihenseite tun sie das. Und das Problem auf der Anleihenseite mit der Währungskomponente ist, wenn man die Währungskomponente sicher rausnimmt, dann hat man sozusagen den Zinsvorteil aufgegeben, weil genau. Das sind genau die Hedging-Kosten mehr oder weniger dahinter stehen. Das heißt, man muss ein bisschen Währungsrisiko offen lassen. Und das Währungsrisiko ist, weil eben die Renditen auf der Anleihenseite gering sind und die Währungsvolatilität mitunter groß sein kann, ist auch genau das, was sozusagen den Zinsvorteil dann wieder wegnehmen kann. Wenn man, sage ich mal, 1-2% mehr Rendite machen kann, aber gleichzeitig einen 10% Wechselkursbewegung hat, dann hat man halt dann mal ein paar Jahre sozusagen Zinsspread aufgegeben. Generell ist es so, dass ich jetzt aktuell keine großen negativen Bewegungen beim Dollar erwarten würde, sondern es eher dahin geht, was wir jetzt schon gesehen haben, ist, dass alle diese Argumente eher zu einem starken Dollar führen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass zwar Donald Trump auf der einen Seite gerne den starken Dollar hat, weil er natürlich auch den Dollar als ein wichtiges Instrument, auch ein wichtiges politisches Instrument und wirtschaftliches Instrument einsetzen möchte. Auf der anderen Seite möchte er ja aber den amerikanischen Export, die amerikanische Exportwirtschaft ankurbeln. Und da ist ein etwas schwächerer Dollar natürlich hilfreich. Ja? Und er hat ja auch in seiner ersten Amtszeit immer wieder Währungsmanipulatoren kritisiert diesbezüglich. Also es könnte durchaus sein, dass er versucht, ein bisschen über Rhetorik den Dollar etwas abzuschwächen. Weil dieses Thema ist jetzt aus Risikogesichtspunkten für Investoren nicht so relevant. Was wirklich relevant ist, ist, dass sozusagen die Stärke des Dollars, auch der sein Charakter als Reservewährung im Prinzip an der Verlässlichkeit des US-Wirtschaftsraums hängt. Nämlich aufgrund der Tatsache, dass wenn ein europäisches Unternehmen mit einem brasilianischen Unternehmen handelt, dass meistens diese Verträge in US-Dollar abgewickelt werden, auch mit einem Rechtsstandort in den USA, dass man gegeneinander klagen kann, wenn irgendwas nicht läuft und man einen rechtssicheren Raum hat. Ja. Sollte eine Trump-Administration an dieser Zuverlässigkeit, aus welchen Gründen auch immer, die Axt anlegen, nicht mein Basisszenario, dann wäre das durchaus problematisch. Ja. Und natürlich, wenn so komische Dinge, Vorschläge auch nur diskutiert werden von einem echten Präsidenten, dass man ja auch ohne große Probleme die US-Treasury-Auslandsschulden in Bitcoins konvertieren könnten, dann wäre das genauso etwas, was man logischerweise nicht haben will. Ja? Deswegen würde ich solche Dinge mal ausschließen. Ja? Was das angeht, macht es im Moment sicherlich Sinn, US-Dollar-Assets mit dazuzunehmen, auch weil die Renditen deutlich höher sind. Ja. Ob man in den USA jetzt Unternehmensanleihen mit dazu nehmen möchte, da bin ich mir angesichts des wirtschaftlichen Zykluses nicht ganz so sicher, denn insbesondere, wir haben schon drüber gesprochen, wenn es jetzt um M&A geht etc., dann sind das alles so typische Sachen, die eigentlich eher shareholder-friendly sind. Ja. Und das sind alles so Maßnahmen, die mögen eigentlich Unternehmen, Kreditinvestoren, insbesondere im Investment Grade, nicht so gerne. Ja. Also da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Also auf der Unternehmensanleihenseite vielleicht doch ein bisschen mehr Richtung Europa als in den USA. Und zu großes Währungsexposure würde ich jetzt auch aufgrund dieses Risikos, dass Donald Trump versuchen könnte, den Dollar ein bisschen schwach zu reden und damit Währungsvolatilität eintreten könnte, würde ich jetzt auch nicht nehmen.
Das heißt, im Anleihenbereich werden wir uns darüber genau umgucken müssen. Ich bin sowieso gespannt, wie sich einfällt, dass immer weiter gesunken ist, entwickeln wird, nämlich die Risikoprämien für Unternehmensanleihen. Auf Unternehmensanleihen bekommen Sie normalerweise deutlich höhere Renditen als auf Staatsanleihen. Und dieser sogenannte Corporate Spread ist in den letzten Monaten immer weiter zurückgegangen. Mhm. Wenn wir jetzt auf eine konjunkturelle Verengung zulaufen sollten, also in Europa sind wir da ja eigentlich schon, dann müsste dieser Corporate Spread sich eigentlich wieder ausweiten. Und dann macht das ja vielleicht auch sogar vielleicht in Ihrem Maschinenraum den Appetit auf Unternehmensanleihen wieder etwas größer. Sie haben, wenn ich es richtig erinnere, so knapp 80% Staatsanleihen im Portfolio. Unternehmensanleihen spielen wirklich keine große Rolle. Und das gilt auch für viele andere Vermögensverwalter, die seit der Inflation noch nicht wieder zurück in den Unternehmensanleihenmarkt gegangen sind und die zu Inflationszeiten sehr viele Staatsanleihen hatten. Was könnte denn ein Grund sein, dass die Spreads wieder steigen? Das ist ja eigentlich nie ein gutes Szenario für den Aktienmarkt, dass Spreads steigen.
Also das wäre eher ein Feature eines sehr, sehr späten Konjunkturzykluses, dass die Spreads im Investment Grade wieder ansteigen. Warum sind Unternehmensanleihen im Portfolio-Kontext an sich interessant? Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Und wo setzen wir sie auch ganz gerne ein im Moment gerade, auch wenn wir sie nicht besonders stark einsetzen? Zunächst einmal ist es so, dass langfristig betrachtet die Gesamtrendite-Volatilität von Unternehmensanleihen niedriger ist als die von Staatsanleihen, weil sozusagen der Risikospread gegenüber dem basisrisikofreien Zins ein bisschen atmen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, gerade in den letzten zwei Jahren war das ja so, wir haben ja von einer inversen Zinskurve gesprochen, aber die war nicht nur invers, sondern sie hatte sozusagen so einen Bauch nach unten gehabt. Das heißt, im mittleren Laufzeitsegment, so um die 5 Jahre rum, waren die Staatsanleihenrenditen am niedrigsten. Sie waren am kurzen Ende höher und am langen Ende höher. Und das war nicht bei den Unternehmensanleihen der Fall. Das heißt, man konnte dieses mittlere Laufzeitsegment ganz gut mit Unternehmensanleihen bespielen, noch zu attraktiven Renditen. Das sind eigentlich die Features, warum Unternehmensanleihen so als so eine Basiskomponente im festverzinslichen Portfolio eine große Rolle spielen sollten und auch mitgenommen werden sollten. Warum sind wir da im Moment gerade vielleicht etwas schüchtern, insbesondere auch bei etwas schwächeren Kreditqualitäten? Weil wir sozusagen unser Risikobudget von Unternehmensrisiken lieber auf der Aktienseite nehmen als auf der Anleihenseite. Ja. Und gerade wenn man jetzt Richtung Hochzinsanleihen geht, würde ich sagen, wenn ich keine Aktien machen kann, dann versuche ich das. Ja. Aber wenn ich Aktien machen kann, dann nehme ich das Unternehmensrisiko eher auf der Aktienseite als auf der Anleihenseite. Und wann würden Corporate Credit im größeren Stil vielleicht auch Hochzinsanleihen mehr Sinn machen? Ja, wenn wir sozusagen durch so einen negativen Zyklus durch sind. Im Moment geht es ja eher Richtung Zinssenkungen die Kreditqualität von Unternehmen ist eigentlich auch noch sehr gut und sollte sich durch die Zinssenkungen auch eher verbessern. Und Wirtschaftswachstum ist auch förderlich. Deswegen ist das noch nicht so der Fall. Also ich würde jetzt auch nicht mit starken Spread-Ausweitungen erstmal in den kommenden Quartalen rechnen, wenn das wirtschaftliche Szenario so ist, wie wir das und wie der Konsensus das erwartet.
Bevor ich Sie frage nach Ihren Hinweisen, wir sind schon 1,5 Stunden im Gespräch,
bevor ich Sie darin hinweisen, für Investoren konservative und aggressive oder risikofreudigere Frage, würde ich gerne noch drei Assetklassen kurz abklappern. Eine skurrile Sache war, dass Donald Trump sich als Befürworter von Kryptowährungen positioniert hat. Was auch immer das dann bedeuten mag in der Praxis. Wie gesagt, wir kennen uns gut. Kryptowährungen spielen in Ihrer Vermögenshaltung keine große Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie vor sich selber schon mal ein Wallet angelegt haben, damit Sie sich künftig in den USA bei einem Besuch einen Kaffee kaufen können oder so. Aber irgendwie ist das ja schon merkwürdig, weil einerseits dieses Spiel mit den Kryptowährungen ja schon ein Fingerzeig an die Fed ist und an die Rolle der Fed, die ein Präsident nicht anzweifeln sollte. Und zweitens ist die Frage, wie denn eigentlich in einem ja, normalen Wirtschaftsgebaren Kryptowährungen da platziert werden von einem Präsidenten. Der Tabubruch wäre ja, wenn er irgendwann Steuerzahlungen in Kryptowährungen erlauben würde. Nicht, dass wir das als Basisszenario annehmen, aber wie ordnen Sie denn diese Krypto-Ebene ja, in eine Präsidentschaft Donald Trump ein?
Also zunächst mal denke ich, dass er da versucht hat, eine sozusagen Wählerkoalition zu schaffen und dass das weniger mit, mit fundamentalen Überzeugungen zu tun hat. Er war ja eigentlich eher ein ablehnend diesbezüglich orientiert. Und auch da würde ich sagen, ist viel noch unvorhersehbar, welche Rolle das entsprechend spielen wird. Auch aufgrund der Tatsache, dass nicht ganz klar ist, welche Rolle sozusagen Kryptowährungen in Zukunft spielen werden. Bei uns in der Vermögenshaltung machen wir das erstens nicht, weil es in unseren Qualitätsmaßstab nicht reinpasst, weil fällt mir schwer zu identifizieren, was das Geschäftsmodell hinter einer Kryptowährung ist. Ja. Und zweitens auch, weil es die allermeisten unserer Kunden verschrecken würde, wenn man das tun würde. Das bedeutet durchaus, dass es den einen oder die andere Kunden gibt, die das interessiert und die das auch gerne mit uns diskutiert und möglicherweise in einem Side-Depot entsprechend macht und vielleicht auch sehr erfolgreich macht. Der Bitcoin-Kurs hat ja ein Allzeithoch wieder jüngst erreicht. Ja. Von daher sozusagen als Spielgeld kann man sowas schon machen. Ja. Warum bin ich da kein großer Fan davon? Ich möchte gerne die Dynamik dahinter verstehen. Und ich verstehe die Aussage, die immer wieder kommt, dass sozusagen die Verfügbarkeit von Bitcoins, also sozusagen die Geldmenge, die Bitcoin oder Crypto-Assets Geldmenge, dass die technisch begrenzt ist und dass das ein großer Vorteil wäre. Ja. Es ist aber aus meiner Sicht kein großer Vorteil konkret für unsere Anlegerinnen und Anleger. Warum? Weil die im Markt verfügbare Anzahl von Bitcoins ist sozusagen das, was aktuell den Preis bestimmt und nicht die theoretisch verfügbare. Und da muss man halt schlicht und ergreifend sagen, dass die im Markt verfügbare Menge des Bitcoins auch davon abhängt, ob in Dubai ein großer Bitcoin-Wahl, sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, den nächsten Ferrari oder Lamborghini kaufen möchte und sagt, okay, jetzt verkaufe ich mal ein paar davon. Und dass eben sozusagen diese Flows aus diesen dunklen Portfolios stark den Bitcoin-Kurs beeinflussen. Und das ist etwas, was für uns außerhalb unserer Research- und Analysefähigkeiten liegt. Und deswegen denke ich, wenn es Anlegerinnen und Anleger gibt, die ein Gefühl dafür haben und auch da vielleicht Einblick haben und auch denken, dass sie das einschätzen können, dann kann es durchaus Sinn machen, aber wir haben diese Fähigkeiten nicht.
Ganz spannende Einschätzung. Nächste Frage bezieht sich auf eine Asset-Klasse, die mir im Family Office-Kontext oft begegnet, oft angeboten wird. Und ich möchte da meine Skepsis anbringen. Es geht um Private Debt. Private Debt ist entstanden oder wurde groß nach der Finanzkrise, hat eine Lücke befüllt, die von Banken nicht mehr so leicht abdeckbar war. Im Finanzierungssystem von kleineren Unternehmen, von größeren Unternehmen, alles schön und gut. Was wir über Private Debt nicht wissen auf der Risikoseite ist, wie sich Kaskaden und wie sich Volatilitäten und Verlustrisiken entwickeln, wenn sich die Finanzkrise in dieser oder in einer ähnlichen Form wiederholen sollte. Das wissen wir noch nicht. Und deswegen sind bei einer Portfolio-Modellierung alle Ideen zu Private Debt also irgendwo hergeleitet,
wenn Sie das mal am liquiden Anleihenmarkt ableiten, wo die Rendite und das gegenstehende Risiko da liegen, dann kriegt man vielleicht so eine kleine Idee. Dann können Sie aber genauso gut auch an den sehr transparenten liquiden Anleihenmarkt gehen. Der Punkt ist, Donald Trump will ja deregulieren. Er will die Finanzinstitute deregulieren und alles, was man bei Investmentbanken über diese Deregulierungsideen liest, öffnet eigentlich wieder für Banken die Lücke bei Private Debt. Das heißt, dieser Markt ist eigentlich dann gar nicht mehr so attraktiv und kann gar nicht mehr so einfach skalieren, wie das bisher aktuell der Fall ist. Wie schätzen Sie das ein? Also ist in Ihrem Haus in der Beratung Private Debt ein Element, das tatsächlich eine tragende Rolle spielt? Es war mal, also es ist ja aktuell sehr hip und wird überall vermarktet und man bekommt da viele Informationen zu. Aber spielt es eine praktische Rolle bei der Hypovereinsbank?
Also bisher nicht. In unserer Vermögensverwaltung ohnehin nicht, weil in unserer Vermögensverwaltung uns auf liquide Produkte konzentrieren und Private Equity und Private Debt ohnehin, also zumindest dort, wo wir die Entscheidungshoheit haben, nicht involvieren. Als Beratungsthema kann sowas sein. Ja. Private Debt spielt aktuell keine große Rolle, auch im Beratungsgeschäft, auch weil es jetzt nicht großartig nachgefragt wird. Ist Private Debt eine interessante Assetklasse? Ja, natürlich. Aber es ist eine sehr komplexe Assetklasse. Und das sage ich jetzt als ehemaliger Kreditstratege und natürlich auch als Bankmitarbeiter, denn der größte Teil unserer Bankbilanz besteht aus Private Debt. Also im Wesentlichen. Ja. Und natürlich sind das Assets, die interessant sein können, sind aber eben auch deswegen Assets, die interessant sind, weil sie komplex sind und wir große Kreditabteilungen haben, um das entsprechend zu analysieren. Und solche Lösungen oder Investorlösungen können durchaus Sinn machen und da wird halt sehr viel Wert drauf gelegt, ist, dass da keine Interessenskonflikte entstehen. Meistens sind ja Private Debt Investmentprodukte solche, in denen eben Banken einen Teil ihrer Bilanzen sozusagen ausgliedern und auf der Gegenseite, sozusagen auf der Käuferseite, stehen dann meistens sehr kundige Portfolio-Manager, die sich sehr, sehr gut damit auskennen, weil sie früher Bankbücher gemanagt haben. Und dann macht es auch Sinn. Aber das ist tatsächlich eher eine institutionelle Asset-Klasse. Im Moment gerade ist es so, dass ich eher davon ausgehen würde, dass der Private-Debt-Zyklus eher am Ende als am Anfang steht. Und deswegen würde ich darauf im Moment eher sehr kritisch reagieren und mir das genau anschauen, was da wäre, wenn das interessant ist. Ja. Aber wie gesagt, das bedeutet nicht, dass das per se unattraktiv ist. Es gilt im Prinzip sowas Ähnliches wie auf Public Debt, also auf Unternehmensanleihen, ja, die Frage der Credit Spreads. Und attraktiv ist das eigentlich, sage ich jetzt mal, nach einer Krise, ja, und nicht sozusagen in einem ökonomischen Boom oder zu Beginn sozusagen einer Erholungssituation.
Also vielleicht auch nicht in der Phase, in der die Credit Default Swaps bei Banken das Kreditausfallrisiko von Bankschuldverschreibungen sehr, sehr niedrig ist und niemand am Horizont einen Credit Crunch sieht, bis auf einige vielleicht in Europa, aber das liegt, glaube ich, noch 5 Jahre vor uns. Und vielleicht auch gar nicht in der Phase, in der die Tür in den USA wieder für diese Nische, für den Bankenmarkt und vielleicht auch wieder für den Public-Markt aufgeht. Also das zu beobachten wird sehr spannend sein. Und dann möchte ich am Schluss auf Private Equity zurückkommen, auf das Eigenkapital, das nicht börsennotiert ist. Da gibt es durch alle Deregulierungen und alle Kapitalmarkt-Attraktivitätsbemühungen, die die Trump-Administration schon in ihrem ersten Term gemacht hat und vollzogen hat, sicherlich auch nochmal Überlegungen, wie man Wagniskapital, wie man Kapital für Unternehmen organisieren kann, die erfinden, die Basis-Research machen. Das haben Sie auch schon gerade gesagt, dass wir in Europa eigentlich viel mehr von diesem Kapital bräuchten und viel mehr Initiativen. Und in den USA haben wir das orchestriert durch die Spieler am Silicon Valley eigentlich schon institutionalisiert. Gibt es denn aus Ihrer Sicht als Risiko der Trump-Administration für Europa da das Risiko, wenn die Attraktivität für diese Private Equity und Wagniskapitalinvestments erhöht wird und auch die organisatorische und regulatorische Auflage für diese Assetklasse gelockert wird, das Risiko, dass wir da in Europa komplett abgehängt werden. Denn eigentlich besteht ja für jeden Investor die Frage, gehe ich auf die Public-Seite, gehe ich auf die Private-Seite? Und in den USA habe ich dann vielleicht eine bessere Zugänglichkeit. In Europa bleibt es weiterhin kompliziert. Das erschwert ja den Kapitalzugang von Erfindern, ich sage es mal ganz, ganz einfach, in Europa zu solchem Kapital. Und in den USA wird das gerade wieder erleichtert.
Mhm. Nicht den Trend, sondern die Situation, die sehen wir ja. Vielleicht fange ich meine Antwort daher an, warum ist Private Equity aus Sicht eines Anlegers interessant? Die meisten unserer Kunden sind stark in Private Equity investiert, nämlich in ihr Unternehmen. Ja. Und was ist das große Problem, was wir als Anleger haben? Wir haben vielleicht 1.000, wenn man es breit streut, vielleicht 2.000 Unternehmen, in die wir auf der im globalen Aktienmarkt investieren können. Das ist eigentlich nicht viel. Ja, wenn man betrachtet, wie viel 100.000 Unternehmen, mittelständische Unternehmen es alleine in Deutschland gibt, ja, an die man als Investor eigentlich nicht rankommt. Das heißt, der Vorteil an Private Equity ist, dass ich sozusagen von den Geschäftsmodellen, in die ich investieren kann, wesentlich breiter investieren kann, als wenn ich mir jetzt von der schieren Anzahl her, wenn ich jetzt am Public Market unterwegs bin. Auf der anderen Seite ist der Markt natürlich viel kleinteiliger, viel intransparenter, ich brauche viel mehr Insights, ich brauche viel mehr Know-how, um verstehen zu können. Ich bin dann quasi Unternehmer, ich bin nicht mehr Aktionär, ich bin dann quasi Unternehmer. Und die Folge davon, dass diese Art von Aktivitäten, insbesondere in den USA, einfacher ist, ob das jetzt über Private Equity oder Public Equity geht, in beiden Bereichen sind die USA wesentlich zugänglicher zu Kapital für Unternehmen als Europa, hat den Vorteil, dass ein Großteil der Investitionstätigkeit der Unternehmensgründungen eben alleine nur aus dieser Kapitalverfügbarkeit in den USA ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also sollten uns hier Policymaker zuhören, Kapitalmarktunion, das ist wirklich für die wirtschaftliche Entwicklung enorm wichtig, dass wir in der Lage sind, hier Geschäftsmodelle umzusetzen. Ja. Und die dann eben auch die großen Geschäftsmodelle mit Kapital zu versorgen. Wir sehen ja diesen Trend, und wir sehen auch in Europa diesen Trend mit den LTIFs, Long-Term Investment Funds, da so auch eine größere Zugänglichkeit zu machen, ist alles hoch willkommen und macht durchaus auch Sinn. Haben wir da ein gewisses Risiko, in den USA wieder abgehängt zu werden? Vermutlich ja. Es wird abzuwarten sein, wie unsere Policymaker in Europa auf diese Herausforderungen reagieren und inwieweit wir bereit sind, tatsächlich sozusagen eben auch den privaten Markt, die privaten Investorengelder solchen Themen gegenüber zu öffnen.
So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Felder abgeklappert und Sie haben uns ganz, ganz viele Impulse gegeben. Ich möchte, bevor ich Ihnen die letzte Frage stelle, nochmal unsere zahlreiche Hörerschaft einladen, Fragen zu stellen. Wir hören nichts von Ihnen, aber vielleicht arbeiten wir ja alle Themen ab, die Sie interessieren. Und das soll ja auch gut sein. Was raten Sie Ihren Kunden jetzt mit Blick auf all das, was wir gerade besprochen haben, für Ihre Vermögensverwaltung? Ist es vielleicht sinnvoll, durch alle Implikationen für die Assetklasse, Aktien und deren Performance-Erwartung, für die Assetklasse Anleihe, für Cash, für eine regionale Verteilung, das ist ja Ihre taktische Aufgabe, eine höhere Aktienquote zu nehmen, vielleicht die Anleihenseite zu reduzieren, weil die Zinssenkungseuphorie ein bisschen verflogen ist? Oder ändern sich diese Faktoren zuerst mal gar nicht? Man bleibt ruhig, man guckt sich genau an, was gerade passiert und wägt dann in Ruhe ab.
Also das Allerwichtigste dabei ist, dass bei solchen langfristigen Lösungen wie Portfoliolösungen, die wir hier anbieten, die wichtigste Voraussetzung ist, dass unsere Kundinnen und Kunden gut schlafen können. Ja. Und das ist sehr individuell. Kleine Anekdote dazu. Ich habe letztes Jahr sozusagen die privaten Dinge bei uns in der Familie geregelt, und ich habe sozusagen das Depot meiner Frau und mein Depot zusammengelegt und sozusagen in die eigene Vermögensverwaltung und dann das von meinem Vater auch noch. Also auch nicht mit dazu, sondern separat. Und ich sage, dann machen wir aber auch alle dasselbe. Und wir haben eine Lösung gewählt, die eher am oberen Rand ist. 70% Aktien, 30% Festverzins. Und die interessante Reaktion darauf war, dass meine Frau reagiert hat, um Gottes Willen, 70% Aktien, möchtest du mich arm machen? Ja? Und mein Vater, der jenseits der 80 ist, gesagt hat, 30% Anleihen, was soll ich denn mit dem Quatsch? Also da sieht man, dass es sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven gibt. Ja? Sollten Investoren und Investorinnen in der Lage sein, tatsächlich mit unternehmerischen, auch gedanklich mit Kursschwankungen umzugehen, dann macht es durchaus Sinn, einen höheren Aktienanteil zu haben, insbesondere wenn man einen Zeithorizont hat, der eher so, ich sag jetzt mal, altersvorsorgemäßig ist, also ich sag mal jenseits der 7-8 Jahre. Ja? Und dann kann es durchaus Sinn machen, wenn dieser Zeithorizont ist, in höhere Aktienquoten zu gehen, also so zum Beispiel 70% oder sowas. Ja? Was auch wichtig ist, ist, dass Multi-Asset-Portfolios einen großen Vorteil haben, insbesondere dann, wenn man auch mal in Richtung Entnahme geht. Warum? Und das zeigt sich gerade bei Entnahme-Portfolios, ist es so, dass die häufig stabiler sind, wenn sie einen gewissen Rentenanteil haben, als reine Aktienportfolios. Warum? Weil bei einem Entnahmeportfolio, reinem Aktienportfolio, muss ich halt auch mal entnehmen, wenn die Performance minus 40% ist. So. Und in einem Multi-Asset-Portfolio kann ich sozusagen den Ausgleichseffekt mit berücksichtigen. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan von einem Multi-Asset-Portfolio und so ein 70-30-Portfolio oder vielleicht auch ein bisschen mehr macht aus meiner Sicht langfristig Sinn, schwankt natürlich schon deutlich mehr als ein 50-50 oder ein 40-60-Portfolio. Und da muss jeder das für sich selber entscheiden können. Ich kann so sagen, für mich, also wir sind in einem 70-30-Portfolio und das finde ich auch langfristig für mich persönlich und für meine Familie das Richtige.
Zumal die Hypovereinsbank die maximale Aktienquote nicht wirklich immer ausreizt.
Das ist richtig. Ja. Wir gehen selten auf 100, also selten ist gut, ne? Bisher nie auf 100%. Ja.
Herr Dr. Giskakis, vielen, vielen Dank für diese guten Einblicke, für diese vielen Impulse. Und wir wissen jetzt ein bisschen, nachdem wir Ihnen jetzt sehr lange, fast 2 Stunden über die Schulter geschaut haben, bei Ihrer Analyse und bei Ihrer Arbeit im Maschinenraum, was Sie sich angucken, werden das sehr genau verfolgen. Und ich freue mich riesig drauf, wenn wir das nächste Mal wieder machen können, vielleicht wieder live. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge im großen Bild kommt nächste Woche nochmal aus der Konserve. Und für heute danken wir allen, die diese Live-Übertragung möglich gemacht haben, auch der Hypovereinsbank, auch dem Vertrauen ihrer Compliance. Aber zuallererst ganz herzlichen Dank an Sie.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich auch mal viel Zeit zu nehmen. Ach ja, viele Podcasts, meistens muss man da in 10 Minuten durch sein. Das ist mal schön, das ausführlich behandeln zu können.
Sowas kennen wir nicht. Und vielen Dank für Ihr Sitzfleisch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke auch.